Alles bla 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 ist das.
Wir müssen mal von eurem hohen Ross runterkommen.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Schneider! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Einen wunderschönen guten Abend am 3. Oktober, dem bekanntermaßen Tag der Deutschen Einheit hier in Deutschland, zur 108. Folge von Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Leon Ginzel. Ich kuschel mich hier nochmal in eine warme Decke ein, denn es ist Herbst geworden. Das ist für mich noch neu, gerade frisch aus Italien zurückgekommen. Aber einer, der schon so ein bisschen Herbst erprobt ist, der vielleicht schon so ein kleines Fell angelegt hat, so einen kleinen Speckmantel um sich gelegt hat vielleicht, oder einfach auch schon die warmen Pullover rausgelegt hat, das ist mein Kompagnon hier, mir zugeschaltet aus dem Studio Friedrichshain, Paul Henning Schneider. Schönen guten Abend, Henning.
Schönen guten Abend, Leon. Die drei besten Nachrichtenworte für unsere Fans sind ja hier in Deutschland gewesen, so ein bisschen en passant, aber du bist zurück im Lande, ja, du bist nicht mehr auf dem Stiefel, auf dem frisch gewählt habenden Stiefel da mit dem Rechtsruck.
Ja, ja.
So ein kleiner Springerstiefel geworden ist.
Absolut.
Und du bist wieder zurück in Berlin und es ist Herbst geworden. Also ich habe mich auch noch nicht so richtig dran gewöhnt, um ehrlich zu sein. Also es ist sehr frisch und ich habe jetzt auch die Handschuhe an, wenn ich da morgens mit dem Fahrrad ins Büro fahre. Und das ist ein Umstand, an den ich mich noch gewöhnen muss auch.
Ja, das war für mich die überraschendsten Bilder, die ich dann hier so gesehen habe in den ersten Tagen. Menschen mit Handschuhen, mit Mützen, mit Schals und so weiter. Und das war für mich schon wirklich eine Umstellung, muss ich sagen. Also ja, aber all das sind natürlich Peanuts und ich glaube zu verkraftende Dinge, wenn man in Länder schaut wie den Iran zum Beispiel. Denn da protestieren gerade sehr mutige, vor allen Dingen Frauen und auch junge Männer, Studierende, gegen das Regime, gegen das islamische Regime in diesem Staat. Anlass ist der höchstwahrscheinlich gewaltsame Tod einer junge Frau, die, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat, festgenommen wurde von der sogenannten Sittenpolizei und dann, kurz nachdem sie inhaftiert worden ist, gestorben ist. Vor gut 2 Wochen ist es jetzt her, 2,5 Wochen. Und seitdem gibt es Proteste im ganzen Land. Das ist für den Iran sehr ungewöhnlich. Und was spannend ist aus Fußballerinnen und Fußballersicht, deswegen thematisieren wir es hier auch in Doppelspitze, der Fußball-Podcast, auch der Fußball ist davon sozusagen betroffen, und zwar in dem Sinne, dass Fußballspieler sich solidarisieren, ehemalige Spieler wie Ali Dai, der über fast 10 Millionen Follower hat bei Instagram, oder auch ein Ali Karimi, ehemaliger Bayern-Star, der auch Posts dazu teilt, und Serdar Asmut von Bayer Leverkusen spielt ja noch in der Liga, ist also kein ehemaliger, sondern ein aktiver Spieler, und auch er solidarisiert sich mit dieser Protestbewegung. Das ist schon erstaunlich und macht Mut und Hoffnung, dass es vielleicht nicht nur bei diesen Protesten bleibt, sondern das Regime tatsächlich wirklich zu Reformen mindestens gedrängt wird, wenn nicht sogar vielleicht gestürzt wird. Extrem spannende Zeiten. Das Problem ist, dass aus dem Iran wenig rauskommen kann, weil das Internet dort eben auch vom Regime limitiert und gesperrt wurde, der Zugang dazu. Also das sind auf jeden Fall, sehr bewegende Bilder, die uns dann trotzdem erreichen über Twitter und so weiter. Und deswegen wollen wir es hier nicht unerwähnt lassen. Es gab auch schon Festnahmen von Fußballer im Iran, die sich dazu geäußert haben zu den Protesten. Die wurden dann einfach festgenommen. Und die Ligaspiele jetzt am Wochenende wurden ohne Publikum ausgetragen, aus Angst vor Demonstrationen. Also das zeigt eben auch, Fußball ist politisch, zum Glück. Und auch wenn das viele immer nicht wahrhaben wollen, auch Fußball kann seine Reichweite nutzen im Sinne von Social-Media-Reichweite. Und das tun gerade auch zum Glück zum Beispiel diese drei genannten Herren. Und es werden noch viel, viel mehr sein, von denen wir nichts aktiv mitbekommen. Also das am Eingang hier dieser 108. Doppelspitze-Folge mal in aller Kürze erwähnt, weil es uns wichtig ist. Und in ein sehr politisches Wochenende in der Fußball-Bundesliga, da werden wir gleich noch zu kommen, in der zweiten Hälfte vor allen Dingen und vielleicht auch schon so ein bisschen in der ersten Hälfte. Ansonsten haben wir natürlich die Spiele, die nach der Länderspielpause hier vonstatten gegangen sind, auf dem Tableau. Die Bayern melden sich zurück. Und ich war gestern gleich im Stadion. Ich habe gleich eine spontane Offerte genutzt, die mir gemacht wurde, und bin dann noch ins Olympiastadion gegurkt und habe ein 1:1 gesehen. Henning, du hast es auch gesehen, und darüber werden wir sprechen. Kurzes erstes Statement: Wie hat dir die Hertha gefallen gestern nach der Länderspielpause?
Ah, wechselhaft. Also ich, es gab schon stärkere Partien auf jeden Fall leistungsmäßig von der Hertha. Es war aber auch auf beiden Seiten so ein bisschen dröge mitunter und ich denke, das 1-1 geht in Ordnung. Hier und da hätte einem so ein bisschen so der letzte Pass nochmal gefehlt, also ein bisschen mehr Spritzigkeit im Angriff, ein bisschen mehr zu Ende gedacht, was da ganz gut im Ansatz war. Aber ich war jetzt nicht unzufrieden, aber ja, es war schon streckenweise auch ein Kick, muss man sagen. Und ein Kick nicht im Endorphin-Sinne, sondern
im neutralen beschreibenden Sinne. Ja, das stimmt. Also ich meine, es war schon irgendwie auch, gab viele Chancen. Ich habe auch nochmal die Zusammenfassung gesehen, da sieht man es ja lustigerweise nochmal ein bisschen anders als im Stadion selbst. Und da waren schon einige Chancen dabei, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte.
Ja, Christensen stark hier und da.
Christensen stark, diese Lattentreffer von Kramaric noch und so. Da kommen wir dann gleich im Detail noch dazu. Ansonsten schauen wir uns natürlich auch diesen Sensationssieg der Bremer an, der uns ein bisschen Angst macht, weil wir Ende Oktober da auch sein werden in diesem Tollhaus-Weser-Stadion. Das wird auch ein Flutlichtspiel sein, so wie gestern Abend oder vorgestern Abend war es in Bremen, die da Gladbach überrollen mit 5-1. Da werden wir natürlich drüber sprechen. Ansonsten gehen wir aber auch auf einen Spieler ein, der in der Premier League wirklich alle Rekorde bricht. Er bricht alle Rekorde, Erling Haaland, unfassbar, zerlegt fast im Alleingang Manchester United im großen Derby. Das werden wir natürlich auch nochmal uns anschauen. Und wir reden ein bisschen über die Bundesliga und das Thema Vermarktung, aber wollen jetzt eingangs erstmal über die Hertha reden, denn da gab es gestern nicht nur das Sportliche, was im Vordergrund steht. Das ist immer so eine Floskel, dann mal so Artikel danach. Nicht nur das Sportliche stand im Vordergrund, nein, auch eine Person aus dem Vereinsumfeld, die nicht unerheblich eingreift in die Geschicke der alten Dame. Die Rede ist von Investor Lars Windhorst. Denn dieser Lars Windhorst, Henning, hat unter der Woche für einen neuen Skandal gesorgt. Und zwar gab es eine Recherche von der Financial Times, die hat was hervorgebracht?
Ja, es stehen schwere Vorwürfe im Raum, dass nämlich unser lieber Lars eine Schmutzkampagne gegen den mittlerweile Ex-Präsidenten Gegenbauer gestartet haben soll. Auch nicht kostengünstig das Ganze. Und irgendwie in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen aus Israel und sehr aufwendig, um quasi darauf einzuwirken, da doch die Vorherrschaft im Verein zu haben. Und gibt es eine Gegendarstellung von ihm und es wird vereinsseitig wurde bekannt gegeben, dass das aufgearbeitet werden soll. Und bisher ist sehr unklar, wohin das alles führen wird, was da noch zutage kommt. Aber es rumort auf jeden Fall in der Hertha. Und das nicht nur, weil da sehr viel Geld im Spiel ist und die Ergebnisse ausbleiben, sondern auch zwischenmenschlich.
Ja, total. Also man hat es gestern bei den Fans auch gemerkt, es wurden Flyer verteilt vor der Ostkurve. Sinngemäß, das kann so nicht unbeantwortet bleiben. Wir dürfen nicht schweigen gegen diese Methoden, die Lars Windhorst da anwendet. Es gab mehrere Banner, die ja auch nochmal deutlich gemacht haben, dass man sich den Verein nicht von ihm weglassen nehmen möchte. Und ganz klar, Windhorst raus, ein Plakat, wo sein Gesicht durchgestrichen war. Also die Fanszene mobilisiert gegen Lars Windhorst, kann aber nicht so viel anrichten, denn er hält nun mal ziemlich große Anteile an dem Verein und wird die auch nicht veräußern. Das hat er auf der MV ja auch nochmal gesagt. Das heißt, ein Szenario könnte sein, sollte sich das bewahrheiten, diese Vorwürfe, die er ja abstreitet vehement, wo man sich dann aber schon auch fragt, okay, völlig aus der Luft gegriffen kann es nicht sein, weil es ist ja, also Aufhänger war ja dieses Artikels oder Recherche, dass ein Prozess an einem Gericht in Israel anhängig war, wo Windhorst verklagt wird, dieses Geld sozusagen, dieses Honorar zu zahlen an diese Agentur, die diese Schmutzkampagne machen sollte. Und jetzt ist eben die Frage, er sagt ja, das gab es halt nie, diese Kampagne, aber offenbar muss es ja zumindest einen Anlass gegeben haben, da so einen Prozess anzustrengen. Das macht man jetzt ja auch nicht einfach so. Und dementsprechend, ja, muss jetzt, glaube ich, also ist, glaube ich, gar nicht die Frage, ob es das überhaupt gab, beziehungsweise man muss einfach klären, wie die genauen Umstände sind. Aber das komplett abzustreiten, ist irgendwie auch ein bisschen witzig. Und ja, jetzt steht da Aussage gegen Aussage, aber da wird schon was dran sein. Und ein Szenario ist eben, weil er dem Verein damit geschadet haben könnte, ihn auszuschließen als Mitglied, aber als Investor eben beizubehalten. Ne? Weil dagegen kannst du dich nicht wehren.
Ja, der hat jetzt ins Boot geholt und da sitzt er jetzt. Und klar, man kann als so symbolische Geste dann ausschließen aus dem Verein, aber ich meine, die Mitbestimmungsrechte hat er trotzdem mit seinem Anteil, den er hält am Verein. Und das wird ja auch dann nur die Gräben vertiefen und die Lage verschärfen, wenn du jetzt sagst, wir halten ihn so weit wie möglich raus, aber so richtig raushalten, außer symbolisch, können wir ihn eigentlich nicht. Mhm. Und dann ich meine, die Hertha lebt ja auch davon, dass, also sportlich, das Sportliche hat selten in der Vergangenheit so die Stimmung hochgezogen. Es war eher im Gegenteil, wenn die Stimmung besser wurde, lief es sportlich auch besser. Deswegen sehe ich das schwarz, also für den ganz guten Saisonstart, wenn es die Stimmung da so hinter den Kulissen wieder in den Keller gerät. Weil, weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass dann die Leistung der Mannschaft auch, ja, nicht unbeschadet da durchgeht durch solche Querelen. Deswegen hoffe ich, dass das relativ schnell geklärt wird.
Es ist ja ohnehin eine nach wie vor sehr skurrile Situation. Es gibt diesen Investor, Lars Windhorst, der da irgendwo immer so rumschwebt, aber nie so wirklich ganz aktiv ja auch eingreift in die Geschicke, sagen wir jetzt mal so, ne? Also er stellt halt sein Geld zur Verfügung, hat Positionen im Aufsichtsrat, die er teilweise übrigens auch unbesetzt lässt. Nachdem Jens Lehmann ja nach diesem Rassismus-Skandal zum Beispiel da rausgegangen ist aus dem Aufsichtsrat, ist diese Position unbesetzt noch. Und er ist sozusagen immer präsent mit seinem Geld und natürlich nimmt er auch Einfluss und es gibt auch Kontakt zu Kai Bernstein, aber zum Beispiel auch da, was die Kommunikation der beiden angeht, gab es ja Kritik von Windhorst. Warum hast du mir nicht erst Bescheid gesagt? Warum seid ihr sozusagen erstmal in die Offensive gegangen und habt mich aufgefordert, so ein Statement zu geben? Wieso haben wir das nicht intern geklärt? Ne? Also alles wieder so komische Scharmützel, die dann doch sozusagen natürlich ihn wieder direkt mit reinholen in die Belange dieses Vereins. Und es ist alles sehr, sehr merkwürdig, zumal man nach wie vor, finde ich, bei ihm auch einfach nicht weiß und das alles sehr, sehr unklar ist, wie er zu seinem Geld gekommen ist. Wir reden hier über ein unfassbares Kapital, was er da angehäuft hat. Ich meine, er hat ja auch bei Hertha über fast 400 Millionen reingesteckt. Aber es ist total undurchsichtig nach wie vor, wie er dazu gekommen ist. Ne? Also ich war gestern ein paar Leute im Stadion, wo auch einer so meinte, wie ist da eigentlich an sein Geld gekommen? Und er so, ja, hat investiert, ne? Ist ein Investor, ne? Der hat Anteile gekauft von Firmen, ne? Und hat er irgendwie so ein bisschen Kredite aufgenommen und hat das dann vermehrt. Also es ist alles irgendwie ein bisschen, es ist halt kein Wurstfabrikant, so wie andere in der Bundesliga, sondern es ist halt einfach er ist ein Stakeholder, er ist eine kleine Heuschrecke. Naja. Ja.
Es ist ja, der steckt ja auch sehr gern sein Geld in, ich sage mal, Unternehmen, die ein bisschen schwächeln. Also der steckt in der Hertha mit drin, das war ja auch zu einer schwierigen Zeit, wo er eingestiegen ist. Er ist in der Flensburger Werft mit drin. Das ist ja auch ein Unternehmen, ist das ein bisschen immer wieder am Rande der Zahlungsunfähigkeit stand. Und ich finde halt auch, das ist sehr viel von diesem Geld ist, glaube ich, auch ein bisschen virtuell. Also da ist einfach,
na klar,
eine Firma wird ja bewertet von außen und dann das Geld muss ja nicht da sein, sondern ist ja quasi der Wert der Firma und damit wird dann spekuliert und das ist natürlich auch so ein Luftballon, so eine Blase, die auch irgendwann platzen kann und wo genau da das Geld herkommt, ist halt sehr undurchsichtig, weil da kein wirklicher fühlbarer Wert erzeugt wird, der dann verkauft wird, sondern es ist alles Hörensagen, Glauben und Vermutungen und Wette auf die Zukunft. Und merkt man, finde ich, gerade so ein bisschen auch in der Art und Weise, wie der Konflikte geführt werden, dass da nicht so viel, ja, so Fundament dahinter steckt.
Vielleicht. Naja, und vor allem, was ich so spannend finde an der ganzen Sache, ist ja auch die, dass da völlig so eine neue Dimension plötzlich in das Umfeld eines Vereins reinkommt, nämlich plötzlich so Financial-Themen. Ich meine, das ist jetzt ein Artikel in der Financial Times, wann gibt es das schon mal, dass eine Recherche in der Financial Times die Geschicke eines Bundesliga-Vereins irgendwie beeinflusst. Das ist ja super selten. Passiert natürlich dann, wenn so ein Investor plötzlich da drin ist, der auch in dieser Welt der Financial Times irgendwie interagiert und damit auftaucht. Ne? Ich habe dann noch so ein paar andere Artikel gelesen, wo dann auch andere Kapitalgesellschaften ihn verklagen darauf, dass er denen bitte Geld zahlen soll, weil da noch so ein paar Kredite offen sind und so. Ne? Also die beschäftigen sich schon häufiger mit Windhorst und natürlich mit anderen Kontexten, aber jetzt ist halt der Fußball plötzlich in seinem Kontext gelandet und damit ist auch die Hertha sozusagen in dieser Welt plötzlich angelangt und wurde in diese Welt plötzlich reingeschleudert und hat damit ja eigentlich gar nicht so wirklich viel am Hut, ja, ist halt einfach ein Fußballverein, der jetzt aber plötzlich in so einem komischen Finanzgebaren damit sich auseinandersetzen muss. Also das finde ich auch so skurril an dieser ganzen Geschichte und ja, wie du schon sagst, hoffentlich ist das Sportliche davon unbeteiligt bleiben, weil unabhängig jetzt, wie das Ganze ausgeht, kann man konstatieren, dass wir eigentlich es geschafft haben, gerade so in den letzten Wochen und 3-4 Monaten, einen ganz guten Restart hinzulegen. Und das sagen ja auch gerade alle. Es gab eine gute Basis für einen Neustart. Die wird jetzt ein bisschen gerade angeknabbert. Ne? Das ist ungünstig.
Auf jeden Fall. Die Hertha jetzt nach wie vor mit einem Saisonsieg nur sehr viel Unentschieden. Also auch Spielen, die man hätte gewinnen können, aber eben nicht gewonnen hat. Und am Ende bleiben halt dann überschaubar viele Punkte nur. Und jetzt gegen Hoffenheim wieder nur ein 1-1. Wir haben schon kurz angeteasert, wie wir es gesehen haben. Also es war schon irgendwie ein verdientes Ergebnis am Ende. Es war auch nicht wieder so ein spätes Gegentor. Und man hat einen Rückstand aufgeholt. Also es ist eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Aber am Ende natürlich nur ein Punkt. Zu Hause gegen Hoffenheim vielleicht ein bisschen wenig, weil sie eben auch nicht die Form auf den Rasen gebracht haben, die man so in den letzten Wochen, Jahren von ihnen gewohnt ist. Deswegen wäre da mehr drin gewesen. Aber ja, wie hast du es gesehen im Stadion? Wie war die Stimmung? Wie waren die Leute drauf?
Also ich war überrascht, wie voll es war. Es waren über 40.000 dann doch da. Das Wetter hat echt nochmal auch, glaube ich, dafür gesorgt, dass einige das spontan überlegt haben. Also das hat man schon irgendwie gemerkt. Dementsprechend war die Stimmung eigentlich sehr gut. Also ich hatte schon das Gefühl, und natürlich getrübt von diesen Windhorst-Protesten, das war natürlich schon irgendwie sehr, sehr dominant. Aber trotzdem war die Kurve da und hat irgendwie auch das Team supported. Und spielerisch war es auch echt ein gutes Spiel, sogar in der ersten Halbzeit, dann man irgendwie auch, das war gegen hin und her und so, und dann auch eher so Richtung Ende zweiter Halbzeit, hast du nochmal gemerkt, dass da irgendwie beide schon noch auf den Siegtreffer gehen wollten, aber es war so ein bisschen kippelig nämlich noch, und man dachte so, naja, 1-1 geht das irgendwie vielleicht doch nicht aus hier, ging es dann ja am Ende doch, aber es waren ja schon noch so ein paar Chancen, auch bei Hoffenheim, das eine aberkannte Tor, dann dieser Lattentreffer von Kramaric nochmal. Was ich interessant fand, dieses 1-0 von Hoffenheim, ich habe es mir nochmal angeguckt, natürlich in der Zusammenfassung, und ich muss sagen, also für mich war das, also es war ja passiv abseits von dem einen Hoffenheimer, Baumgartner war es, glaube ich, und dann dieser Schuss von Kabak und dann das, Kramaric hält den Fuß rein. Ich fand aber ehrlich gesagt, dass Baumgartner gar nicht so passiv abseits war, sondern er hat eigentlich, finde ich, da schon so eingegriffen, dass der Torhüter beeinflusst war, aber das wurde einfach dann so abgewischt und weggewischt in der Analyse da. Hätte ich eigentlich gern noch mal so ein bisschen detaillierter gesehen, aber gut, so war es. Also dann haben wir zum Glück irgendwie nach diesem verunglückten Einwurf da von Angelino da diesen Ausgleich gemacht mit Luke Bakio, schöner Schuss. Auch wichtig, dass er wieder getroffen hat, das ist auch echt gut, dass er jetzt so regelmäßig trifft, einfach für seine Psyche, glaube ich.
Ja.
Und ja, ansonsten Christensen hält einmal überragend noch. Und dann geht's 1-1 aus. Also ja, ich meine, man kann jetzt nicht wirklich jemanden so rausheben oder auch irgendwie jemanden stark kritisieren. Das war, glaube ich, ein ganz munteres Spiel, was in der zweiten Halbzeit abgeflacht ist. Und dann nimmt man den Punkt gegen immerhin ja den Tabellenfünften, glaube ich, ganz gerne mit. So.
Ja, ich denke auch, ich habe das Wechselverhalten in der zweiten Halbzeit nicht ganz verstanden, weil er nimmt in der 72. Konga und Serdar raus, bringt Richter und Selke, also eigentlich ein offensiver Wechsel, eine Viertelstunde vor Schluss.
Ja.
Und gut, es war noch 83. aber nochmal 10 Minuten später bringt er Boateng für Luke Bakio. Ja. Also dann eher so Ergebnis halten. Also ich habe irgendwie gedacht, wenn man jetzt in der 72. nochmal voll drauf geht, offensiv, dass man das auch durchzieht. Ich meine, klar ist Boateng auch einer, der mit der Mentalität nochmal kommen kann, nochmal die Leute auch vielleicht anpeitscht, nochmal einen Meter zu gehen, obwohl sie eigentlich Platz sind, kurz vor Schluss. Aber es war dann eben so ein bisschen Kommando zurück, so. Offensive, aber nicht so richtig. Also nehmen lieber das Unentschieden, als dann noch zu eins zu kassieren. Und damit gibt man es, glaube ich, auch her, dass man vielleicht noch das Zweite macht. Aber ja, insgesamt war wahrscheinlich auch dann am Ende nicht mehr drin. Ich meine, es kann am Ende immer noch der Lucky Punch kommen, aber muss halt nicht immer. Und dann nimmt man einen Punkt mit. Ich denke auch, es ist halt das Problem, wir haben jetzt schon 3-4 Mal, glaube ich, den Punkt gehabt, dass wir gesagt haben, Unentschieden ist in Ordnung, nehmen wir hier den Punkt. Weiß nicht, gegen Leverkusen, Frankfurt, haben wir Frankfurt verloren oder unentschieden auch, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so ein paar Spiele waren dabei, wo auf jeden Fall starke Gegner dabei waren und man einen Punkt geholt hat. Und wenn man das zu oft macht, kommen am Ende zu wenig Punkte dabei raus. Und ich meine, wir stehen jetzt auf Platz 14 mit 7 Punkten. Das ist halt schon, ich meine, Augsburg ist 5 Punkte weg. So. Und als wir gegen Augsburg gewonnen haben, standen die hinter uns. Also es haben andere Teams auf jeden Fall etwas mehr den Turbo gezündet in letzter Zeit und die Hertha muss da auch ein bisschen aufpassen.
Ja, zumal jetzt ja auch, haben wir ja auch schon gesagt, jetzt mit Freiburg und Leipzig auch noch zwei Spiele kommen, die einfach eine Richtung vorgeben werden. Dann das Heimspiel gegen Schalke. Also ja, das sind auf jeden Fall jetzt auch interessante Spiele. Und die Wechsel fand ich nochmal ein guter Punkt, dass du es angesprochen hast, weil das haben wir uns im Stadion auch gefragt, auch dieser komische Wechsel in 91. mit Mittelstädt dann noch, das hat man auch nicht so ganz verstanden, da sollte irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Zeit geschunden werden oder so, aber fand ich auch irgendwie merkwürdig, den dafür 2 Minuten noch reinzubringen, ist jetzt auch irgendwie für Mittelstädt nicht so geil, aber ja, also wie du schon sagst, wenn man es dann nochmal offensiv ausspielen möchte, dann bitte in aller Konsequenz und nicht jetzt irgendwie dann wieder mit Boateng da plötzlich so eine Absicherung reinbringen. Fand ich auch irgendwie komisch und ja.
Wer mir gut gefallen hat, war Rochel, der Außenverteidiger, der kam für Uremovic rein.
Ja, ja.
Und hat da ein paar ganz gute Szenen gehabt, fand ich. Ist ja Uruguayer, glaube ich.
Hm.
Und ein neuer Mann und fand ich vielversprechend.
Richtig, kam nochmal kurz zur Toreschluss, hat die uruguayische und italienische Staatsbürgerschaft, spannenderweise.
Ja.
Und kam aus Argentinien von Estudiantes und ist ein Schrank. Ist ein Schrank, 1,91 groß, 84 Kilo.
Mhm.
Das ist ein, ich habe ein Foto gesehen, wo Marc Schwitzki, der einer der bekannten Hertha Journalisten von Hertha Base, dem Podcast, ihn als Kühlschrank bezeichnet hat. Das fand ich ganz interessant, ganz passend. Ich habe ihn gar nicht so auf dem Spielfeld wahrgenommen, aber es lag auch daran, dass wir dann so saßen, dass die Abwehr der Hertha, lass mich kurz überlegen, die war eigentlich eher vor uns in der zweiten Halbzeit. Aber irgendwie habe ich den nicht so dann gescannt beim Spiel, was ja vielleicht auch ganz gut ist, wenn er nicht so auffällt. Aber ja, auf jeden Fall.
Ballverlust ab 16er.
Ich glaube, das ist vor allem auch ganz gut, weil Uremovic hat ja auch nicht so die krass guten Leistungen gebracht. Er war stabil manchmal, aber auch ein paar Wackler. Also der könnte, glaube ich, nochmal, der Rogel könnte da nochmal für ein bisschen mehr Stabilität sorgen, sollte er sich in der Mannschaft festsetzen. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Wobei ich ja eigentlich immer Kempf als den Wackelkandidaten sehen würde. Aber ja, mal sehen. Vielleicht zuppelt sich das dann noch irgendwie zurecht. Und wer sich ja auch festgespielt hat, ist Šunjić, der ja auch schon länger Stamm spielt. Aber das finde ich irgendwie auch interessant. Der macht ja auch einen soliden, guten Job immer.
Ja.
Toussaint finde ich auch geil, dass er jetzt irgendwie da seinen Platz gefunden hat, weil es irgendwie auch ein guter. Ja. Und Luke Bacchio blüht so ein bisschen auf gerade, das ist echt irgendwie auch gut zu sehen.
Auf jeden Fall. Also es macht einfach Spaß. Man freut sich wieder auf die Spiele. Es gab ja Phasen, wo man dachte, gucken wir uns das mal an heute. Und jetzt weiß man einfach, da sind drei Leute vorne drin, die einfach Spaß haben auch am 1 gegen 1, an Schnelligkeit, am Ball und das Tor suchen und ja, macht Freude, die Hertha.
Ja.
Wenn jetzt noch die Punkte kommen.
Richtig. Wo es auch gerade sehr viel Freude macht zuzuschauen und wo man, glaube ich, auch als Zuschauender und Zuschauende gerne ins Stadion geht, ist bei einem Aufsteiger in Bremen an der Weser. Da rappelt's gerne mal nämlich fünffach bei einem Heimspiel. So geschehen am Samstagabend gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Das hätte man vorher nicht gedacht, denn die waren eigentlich sehr, sehr gut im Stoff, wie man in der Schule immer gesagt hat, wenn man sich gut vorbereitet hat auf eine Klausur. Das sagt man bei Gladbach auch. Aber dann gab es wohl doch nicht so guten Stoff vor dem Spiel. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie da wirklich ein 1:5, ein 5:1 Sieg der Bremer, also ein 1:5 aus Sicht der Gladbacher kassiert. Und ein Mann stach wieder mal heraus. Es war, und da klingeln doch vielleicht doch noch die WM-Glocken, vielleicht das Handy sogar von Niklas Füllkrug. Denn wenn Hansi dreimal klingelt, dann geht's vielleicht doch noch zur WM in den sympathischen Wüstenstaat, den wir nachher auch noch besprechen werden, Katar. Niklas Füllkrug macht wieder einen Doppelpack und Bremen gewinnt 5:1. Das war eine Überraschung, oder? Ich meine, hast du das vorher gedacht, dass das so ausgeht?
Nee, ich will jetzt den Bremer nicht zu nahe treten, aber damit habe ich, also in der Höhe habe ich mit dem Sieg nicht gerechnet.
Ja.
Und auch in jeder anderen Höhe nicht. Klar, das Weserstadion ist eine Macht. Aber das war jetzt dann doch ein deutliches Stück höher, als ich es erwartet hätte. Und Bremen, ich meine, Aufsteigersaison haben wir oft drüber geredet, auch mit Stuttgart damals. Es ist irgendwie immer die leichteste. Man ist beflügelt von der Vorsaison. Man hat keinen Druck. Man denkt, Hauptsache irgendwie die 40 Punkte zusammenkratzen und in der Liga bleiben. Es reichen auch oft deutlich weniger. Und dann wird es oft deutlich mehr. Die spannend wird in die zweite Saison. Ich meine, Stuttgart wäre jetzt auch letztes Jahr fast in die Relegation gerutscht. Dieses Jahr müssen wir auch gucken. Also mal gucken, wie Bremen dann nächstes Jahr performt. Aber dieses Jahr auf jeden Fall eine sehr starke Aufsteigersaison. Ich bin da auch sehr gespannt. Wir werden ja hinfahren nach Bremen noch im Oktober.
Absolut, absolut. Ich habe auch schon ein paar Insider-Tipps mir noch hier geben lassen, weil ich gestern mit einem glühenden Werder-Anhänger dann auch im Stadion war und ihm vorher auch geschrieben habe, bitte übertrage diese positiven Vibes vom Samstagabend jetzt in den Sonntag auch noch. Das hat ja so halb geklappt zumindest.
Ja.
Aber der hat mir noch so ein paar Insider-Tipps schon ans Herz gelegt. Die kann ich dir gerne dann noch im Privaten, wenn hier das Mikro aus ist, noch mitteilen. Da bemühen wir uns natürlich auch noch um spannende Interviewpartner. Übrigens an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, das können wir auch kurz mal sagen, also der Stadionsprecher von Werder Bremen, niemand geringer als Arndt Zeigler, hat ja jetzt gestern, ich habe noch kurz eingeschaltet, die 500. Sendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs gehabt und unter anderem an dem sind wir dran als Interviewpartner in Bremen. Mal sehen, ob es klappt. Arndt, wenn du es hier hörst, ich weiß, du bist ein treuer Hörer dieses Formats, dann schick mir doch bitte nochmal eine kurze Nachricht, eine SMS oder so, dass wir das festmachen können. Fiel mir nur gerade ein. Kurz mal zu Werder zurück. 500. Sendung passt ja auch zum 5:1. Mitchell Weiser, den Mann möchte ich kurz nochmal rausheben, weil als Ex-Hertaner natürlich für uns besonders spannend, der scheint da jetzt wirklich auch in Bremen nochmal so einen zweiten Frühling zu erleben. Der hat ja immer so, der ist ja immer so ein bisschen, dann war mal bei Leverkusen, hat es nicht ganz funktioniert, jetzt ist er bei Bremen und jetzt macht er da wirklich auch gute Spiele, trifft jetzt, hat sogar einen Assist auch gegeben, meine ich. Also das war wirklich, stark. Wirklich stark.
Auf jeden Fall, also man hat immer das Gefühl, das sind so Spieler, die müssen ihren Verein finden, wo sie dann auch die Leistungen auf den Platz bringen können und auch so das Umfeld haben vielleicht, wo sie zum Performen angeregt werden. Und das sind dann oft Spieler, weißt du, so Nico Schulz ist so ein ähnlicher Kaliber, finde ich, der auch bei Hertha irgendwie sehr gut im Tritt war und irgendwie dachte, es geht ein bisschen mehr. Dann ist er danach nach Dortmund gegangen und Hoffenheim, war der Hoffenheim noch zwischendurch? Also auf jeden Fall jetzt zuletzt in Dortmund und da nicht so richtig dann zum Zug kommt. Also hat er halt so Phasen, wo er auch gespielt hat, aber jetzt zuletzt eher ein Wechselkandidat und eher unzufrieden. Und so ein Mitch Weiser hat jetzt da in Bremen auf jeden Fall irgendwie das Umfeld gefunden, die Bestätigung auch, die man dann vielleicht braucht, um die Leistung zu bringen. Und dann ist es ja auch so ein sich selbst verstärkendes System, weil wenn du unterstützt wirst, bringst du die Leistung, kriegst du die Einsatzzeit und wirst unterstützt. Und deswegen läuft es gerade sehr, sehr gut für den da auf der Außenbahn. Und das ist ja auch schön zu sehen, finde ich. Ich finde so Ex-Hertaner in der Ferne wird mir warm ums Herz.
Okay, good to know auf jeden Fall. Ja, fand ich irgendwie auf jeden Fall interessant. Und ja, Niklas Füllkrug, wird das vielleicht doch noch was mit der WM? Der Kicker hat heute erstmal rausgestellt, was ihn besser macht als andere DFB-Spieler. auf jeden Fall sind es gerade einfach seine 7 Saisontore, sind es glaube ich mittlerweile. Also, das ist auch überraschend. Ich meine, er hat in der zweiten Liga mit Marvin Ducksch zusammen auch da ziemlich gut performt. Ducksch ja sogar 20 Treffer in der zweiten Liga, jetzt mit seinem ersten Saisontor. Also, das ist ein guter Sturm auch vor allen Dingen da vorne, wenn die beiden so weiter treffen. Und vor allen Dingen, wenn Füllkrug so weitermacht. Ich weiß nicht, ob Hansi ist, glaube ich, sehr konservativ. Der ist so ähnlich wie Jogi Löw. Ich glaube, der lässt sich auch gerne von außen überreden zu irgendwelchen Spielern, ehrlich gesagt. Und die Frage ist ja auch, was bringt es? Also wenn er dann mitkommt, wird er dann von Anfang an spielen? Wahrscheinlich auch nicht. Dann kommt er so ein bisschen als Joker rein. Ich würde mich aber irgendwie freuen. Ich glaube, das wäre auch mal eine Auflage. Das ist auch wichtig, dass man auch mal diesen, es ist ja sonst, gut, es gab jetzt auch viele neue Gesichter in der Nationalmannschaft, kann man jetzt auch nicht so sagen, aber trotzdem, wenn da jemand ganz frisch nochmal reinkommt, kann das auch so eine Dynamik nochmal ein bisschen befördern und ich glaube schon, dass das nicht schaden kann. Why not?
Why eigentlich not?
Wäre auch mal eine echte 9. Fehlt uns.
Das stimmt. Ist ja damals von der falschen 9 Götze zum Titel, aber vielleicht muss man jetzt wieder auf die echte 9 zurückschwenken.
Ist Mario Götze eigentlich auch nominiert worden? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, vielleicht. Das ist
eine Frage. Er hat ja getroffen an diesem Spieltag gegen den Tabellenführer und der Tabellenführer hat verloren.
Sehr schön, sehr gute Überleitung eigentlich auch, weil da können wir einen Haken dran machen an Werder Bremen und lassen das mal hier offen, ob Hansi den Niklas beruft. Und ja, du sagst es, der Tabellenführer strauchelt. Das ist, ich habe das dir, glaube ich, auch geschrieben. Ich glaube, das ist wirklich meine Präsenz wieder hier in Berlin. Die merken jetzt, der Ginzel ist wieder da. Machen sie, da haben schon ein bisschen Angst jetzt bekommen und dann verlieren sie einfach mal Union Berlin in Frankfurt mit 0:2. Ja, ich denke, genau daran wird es liegen, oder?
Ich wüsste nicht, woran sonst.
Ja, nein, ich glaube, so groß ist mein Einfluss jetzt nicht auf die Geschicke des ersten FCU. Aber ja, trotzdem ist das auf jeden Fall erstmal ein kleiner Dämpfer. Und das zeigt eben auch, wenn bei Union nicht alles immer so 100% klappt und die Mannschaft so 100% performt, dann wird es schwierig, da alle Spiele zu gewinnen. Und das war ja auch von vornherein klar. Und deswegen ist es auch jetzt nicht eine Riesensensation, aber es ist trotzdem schon auch ein kleiner Fingerzeig vielleicht, wo es hingehen könnte in den nächsten Wochen.
Auf jeden Fall. Ist ja beeindruckend zu sehen, dass Union diese eine Niederlage sich leisten konnte. Sie sind weiterhin Tabellenführer. Ich meine, die Bayern sind ein bisschen rangerückt, aber die Tabellenführung hat es verkraftet. Ist ja auch ein schönes Polster, das sie davor hatten, dass man quasi verlieren kann und trotzdem weiter Tabellenführer ist. Das ist schon eine luxuriöse Situation, aber ja, muss halt gucken, welche Form man jetzt in die nächsten Spiele mitnimmt und wie es dann weitergeht. Mit den Eisernen da unten in Köpenick. Und da oben in der Tabelle.
Ja, also noch stehen sie oben auf Platz 1, aber das könnte sich schon bald ändern. Das war jetzt der erste Warnschuss, glaube ich, auch für Union. Und es gibt jetzt da richtig viele Spiele. Also der Kalender ist extrem voll bis Weihnachten, auch aufgrund der Winter-WM. Da müssen einige Spiele vor allen Dingen auf europäischer Ebene noch untergebracht werden, bis die ersten Schneeflocken fallen. Und dann wird's eng auch mit dem Kader, glaube ich, von Union. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie gehässig da so klingen, aber es ist einfach, glaube ich, realistisch zu sehen, dass sie über kurz oder lang, glaube ich, das einfach nicht halten können. Und das ist ja auch irgendwie okay. Wenn man sich jetzt anschaut, gegen wen geht's denn jetzt als nächstes? Also Malmö auswärts, dann Stuttgart auswärts, dann Malmö zu Hause. Also das ist schon alles auch sehr, sehr dicht gedrängt. Und gerade auch mit den Reisen nicht so easy. Ich meine, dann haben sie Dortmund und Heidenheim im Pokal auch noch. Also es ist schon echt extrem. Ich meine, der Vorteil ist, wenn man sich das anschaut, sie haben jetzt bis Weihnachten, bis sozusagen zu dieser, das kann man ja auch gar nicht sehen, das ist ja alles noch so, ja gut. Sagen wir mal so, bis Ende Oktober, das ist eine gute Marschroute. Da haben sie jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele. Und dafür, und das ist die gute Nachricht, sind es immerhin 5 Heimspiele. Also das ist für, glaube ich, für Union die beste Nachricht. Aber allein diese 8 Spiele, ich meine, die finden innerhalb von 3 Wochen statt. Das ist schon echt Wahnsinn. Also es ist, ja. Es ist alles ein bisschen eng. Und gerade für Mannschaften wie Union eben schwierig dann abzufedern. Die haben eben nicht so einen Kader wie die Bayern, wo man nochmal, weiß ich nicht, einen Sané oder so von der Bank bringen kann. Ja, da wird es dann irgendwann eng. Und die Bundesliga ist halt vom Niveau zum Glück nicht, aus Sicht von Union, nicht zum Glück nicht so stark wie jetzt die Premier League. Aber auch da gibt es Mannschaften, die dann eben die schlagen können, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt das getan hat.
Ist halt auch ärgerlich ein bisschen für so einen kleinen Verein wie Union, der es ja geschafft hat, letztes Jahr sich zu qualifizieren für einen europäischen Pokal und jetzt da mit einem relativ schmalen Kader da so ein Spielpensum, auch in dieser Zeit, wegen der WM auch und allem, da abspulen muss. Und da, ja, wird man jetzt nicht belohnt dafür, dass man da letzte Saison starke Leistung gezeigt hat und sich gut positioniert in der Tabelle. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Da habe ich ein bisschen Mitleid mit Union. Kann man ja auch mal haben.
Ja gut, ich meine, das ist natürlich jetzt dem geschuldet, dass die WM da ist. Das stimmt schon. Das ist natürlich jetzt ein Zufall oder ja ein zeitliches Dilemma quasi. Auf der anderen Seite haben sie sich natürlich auch mit dieser Qualifikation für Europa auch wieder finanzielle Spielräume aufgespielt, die sie jetzt nutzen können. Also so viel Mitleid muss man da, denke ich, jetzt auch nicht haben. Also das ist, wir müssen damit einfach umgehen jetzt. Und das ist ja auch okay. Das ist ja auch eine Sache, mit neuen Herausforderungen wächst man ja meistens auch. Und ich glaube, dass das einfach jetzt, das hat Urs Fischer auch gesagt, das ist eine Situation, die kennen sie einfach so noch nicht und die müssen sie jetzt einfach bewältigen. Und man kann da einfach nur dran wachsen, denke ich. Und das ist halt für so einen Verein wie Union, die jetzt gerade so was Europa angeht, einfach überhaupt keine Blaupause haben, sondern einfach jetzt da reingeworfen werden ins kalte Wasser. Die müssen selber jetzt schauen, wie sie damit umgehen. Und das werden sie auch irgendwie schaffen. Haben sie ja bisher immer wieder auch gezeigt, dass sie mit neuen Situationen umgehen können. Und dann schauen wir mal.
Das stimmt. Solange sie Tabellenführer sind, haben wir eh kein Mitleid. Und Tabellenführer wären auch gerne die Jungs von Gelb-Schwarz Borussia Dortmund, die ja gegen Köln gespielt haben und da Federn gelassen haben in Köln.
Absolut. Absolut. Und zwar hat ihn ein ehemaliger Spieler, Sankt Tigges wurde genannt in Köln, wie mir gesagt wurde, den BVB da halb zumindest abgeschossen und nach einer Führung, man dachte schon, naja, das wird doch hier, das wird ein lockerer Sieg für Dortmund. Nee, da haben sie dann am Ende noch verloren mit 3-2 in der Domstadt. Köln dreht also 0-1 Rückstand zur Pause noch mit 3-1 und dann kassieren sie noch den Anschlusstreffer. Das ist auch interessant, dass die weiterhin so in der Liga konstant so spielen. Also das ist wirklich echt, ja, eine sehr gute Entwicklung einfach. Das ist, kann man auch wieder da am Trainer übrigens festmachen. Ne? Bei Union machen wir es an Urs Fischer fest häufig, ist ja auch so, stimmt auch. Bei Werder macht man es an Ole Werner auch mit fest, der auch, glaube ich, sehr, sehr gut zum Verein passt. Und in Köln, Steffen Baumgart, funktioniert halt auch 1A. Ja. Also das sind alles auch so Köpfe, die, glaube ich, extrem wichtig sind für den Erfolg der jeweiligen Mannschaften. Also es ist auch sehr spannend, was ein Trainer einfach bewegen kann.
Auf jeden Fall. Und da ist auch die Frage, hat ein Trainer vielleicht auch mehr so Wirkung in so etwas kleineren Vereinen, etwas in so Mittelfeldmannschaften? Also wir haben jetzt auch noch, weiß nicht, Christian Streich in Freiburg. Das sind ja alles Vereine, die würde man jetzt eher so im Mittelfeld einordnen vielleicht, im oberen Mittelfeld teilweise. Und die aber jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer da auch oben mitspielen können oder deutlich weiter oben, als man es denken würde. Und vielleicht haben so bestimmte Trainertypen da auch einen besonderen Einfluss, Einflussmöglichkeiten auch. Weil wir haben ja oft gesagt, die würden alle vielleicht nicht bei den Bayern funktionieren oder bei Dortmund vielleicht. Das sind auch so Vereine, wo man wirken kann, wo man auch ein bisschen den Raum vielleicht kriegt.
Die jetzt alle, von Werder jetzt mal abgesehen, aber auch da ist es, glaube ich, eher ein ruhigeres Umfeld als zum Beispiel jetzt beim HSV, ein bisschen medial da nicht so die Pressure haben, wie jetzt zum Beispiel bei Hertha auch, ne? Das muss man auch mal wieder sehen, dass Hertha einfach aufgrund der ganzen Historie, auch aufgrund der stärker vorhandenen Medienszene in westlichen Teil Berlins einfach viel mehr im Fokus steht und das auch natürlich bewusst so provoziert häufig, als jetzt zum Beispiel Union Berlin, ja, die jetzt durch diese Tabellenführung natürlich wieder nochmal verstärkt, durch die Erfolge der letzten Jahre auch verstärkt im Fokus stehen, aber das Gleiche gilt eben auch für, gut, Köln ist eine Medienstadt, der erste FC steht immer im Fokus, das ist da natürlich nicht ganz so, aber ich glaube gerade, was sowas Werder und Union angeht, ist das schon ein Faktor. Und bei Köln, wie gesagt, Steffen Baumgart hält auch viel ab vom Club, glaube ich, also von den Spielern. Also ist er selber auch eine Person, die sehr polarisiert und sehr oft auch mit Emotionen so vorangeht, auch in Interviews. Und ich glaube, das kann so ein Team einfach auch nur helfen, wenn das dann auch nur mit sportlichem Erfolg einhergeht. Glücksgriff für den ersten FC.
Glücksgriff. Apropos sportlicher Erfolg. Der erste FC Augsburg hat gerade eine kleine Erfolgsgeschichte. Haben wir die angestoßen vielleicht? Wir haben ja gewonnen in Augsburg und seitdem vielleicht ein bisschen zum Umdenken angeregt. Es wurde da ein paar Mal gewonnen mehr in Augsburg, nämlich dreimal in Folge. Mhm.
Ja. Jetzt gewinnen sie auf Schalke in Gelsenkirchen, wie man ja als Hertha-Fan eigentlich sagt, in Gelsenkirchen mit 3-2. Und landen da in den letzten drei Spielen 3 Siege, 3 Big Points, weil das ist natürlich für Augsburg, das ist, und da, weißt du, da sind immer diese Spiele, wo wir uns am Ende fragen, am Ende der Saison, wie schafft Augsburg das? Ja, das sind genau diese kleinen Zwischensprints, die sie immer einlegen, die sie dann irgendwie so plötzlich ins Mittelfeld katapultiert, der Tabelle. Und ich meine, ja, es ist schon erstaunlich. Das ist ein Verein, den man halt einfach nicht wirklich greifen kann, wenn man auch nicht aus der Region kommt, glaube ich, dann hat man einfach keinen Bezug dazu. Hat ja auch keine riesen Anhängerschaft außerhalb von Augsburg und so. Also es ist irgendwie auch nach wie vor ein Phänomen, da was da in Augsburg abgeht. Sollten wir vielleicht auch mal hinreisen und uns das Ganze mal anschauen. Also ja, schlagen jetzt Schalke mit 3-2, stehen auf Platz 10. Und damit, du hast es angesprochen, 5 Punkte vor der Hertha. Also
ja. Und das war ja, ich meine, das Duell damals war so ein bisschen das Duell der Krisenclubs. Und es war die Frage, wer schafft es von den beiden, sich so ein bisschen abzusetzen und den anderen da weiter unten im Keller zu lassen. Und das hat die Hertha damals geschafft. Davon ist heute nichts mehr viel zu sehen, weil dann viele Unentschieden folgten bei der Hertha und bei Augsburg halt auch ein paar Siege. Und du hast ja vollkommen recht, das sind dann so kleine Sprints zwischendurch, die vergisst man wieder. In 5, 6 Wochen weiß man wieder nicht, dass jetzt 3 Siege in Folge da waren bei Augsburg. Und dann fragt man sich, wo kommen die Punkte her, die dann bei der Hertha vielleicht fehlen? Und die es am Ende nochmal spannend machen können. Ich habe jetzt mehrmals gehört, auch in der Kommentator hat es gesagt beim Spiel gegen Hoffenheim, dass die Hertha ist keine Mannschaft, die dieses Jahr um den Abstieg mitspielen wird. Ich finde es immer noch, also ich glaube das auch, aber ausgeschlossen ist es auch nicht, sage ich mal. Also, weil, ja, es muss schon auch noch eine Stufe gezündet werden bei der Hertha und Augsburg schafft es jetzt gerade ein paar Spiele und ja, da muss man auch mal ein bisschen gucken, wie schaffen die das und wie kann man es selbst schaffen.
Zumal Augsburg jetzt gerade es schafft, mit Demirovic da auch den Weggang von Gregoritsch zu kompensieren, der ja zu Freiburg gewechselt ist. Und da sind wir beim nächsten von 3 Siegerclubs, die wir dann ganz kurz in aller Kürze besprechen wollen. Freiburg gewinnt 2-1 gegen Mainz, bleibt auch weiterhin oben dran. Auch da Erfolgsgeschichte Christian Streich, müssen wir nicht mehr zu viel zu sagen. Gregoritsch trifft auch, glaube ich, schon wieder. Also das war auch ein super Transfer von Freiburg, wo man jetzt auch nicht unbedingt gedacht hätte, dass das so krass ist. Aber ja, das ist schon auch beachtenswert. Und ja, dann vielleicht noch in aller Kürze nur kurz Leipzig schlägt Bochum 4-0, Bochum weiterhin Tabellenletzter mit 1 Punkt nur. Und Wolfsburg gelingt ein Sieg gegen den VfB Stuttgart mit 3-2. Und ganz kurz, weil ich es gerade gelesen habe, ganz frisch, in Nkunku, der Leipzig-Star, soll wohl mittlerweile safe einen Vertrag unterschrieben haben beim FC Chelsea. 40 Millionen soll es wohl geben. Das Ganze geht dann über die Bühne nach der Saison, aber sie wollen sich jetzt schon seine Dienste sichern, so heißt es ja immer so schön, sagt zumindest The Athletic und Transfermarkt.de zitiert daraus, es scheint relativ safe zu sein. Es gab auch schon mal Gerüchte, dass er dann schon einen Medizincheck absolviert hat. Nkunku verlässt also sehr wahrscheinlich die Bundesliga, ist jetzt keiner, also ist ein super Spieler, glaube ich. So ähnlich wie Keita damals ja auch dann zu Liverpool gegangen ist und so, das ist halt immer, die sind immer diese Leipzig-Transfers, ne? Die holen da aus der Salzburg-Schmiede irgendwie jemanden oder von anderen. Ich glaube, Nkunku kam aus Paris, glaube ich, oder so, oder aus einem französischen Verein auf jeden Fall. Und dann wird er verkauft für sehr viel Geld. Also das ist immer wieder das gleiche Muster.
Ja, System, das funktioniert. Und ja, halt ein bisschen schade, weil so Spieler nicht gehalten werden, aber das ist halt auch nicht das Ziel dann am Ende. Und ich meine, er hat jetzt eine wahnsinnig starke Saison gespielt, spielt jetzt diese hier auch noch. Und dann hat es ja auch rentiert, wenn er dann mit Gewinn verkauft wird. Ist ja auch ein System oder auch eine Art und Weise, so Talente zu handeln.
Ja, also mich tangiert das jetzt irgendwie nur peripher, dass der da aus der Bundesliga rausgeht, weil Leipzig-Spieler und so weiter. Aber ja, was interessant ist, er hat den gleichen Berater wie ein gewisser, Achtung, festhalten, Robert Lewandowski. Also der hat auch, glaube ich, was so Provision angeht, dann ganz gut verdient in letzter Zeit, der Pini Zahavi. So heißt der gute Mann.
Ich denke auch, da läuft das Business.
Da läuft das Business. Da kann man auch mal eine Rolex, vielleicht nochmal die vierte oder fünfte, sich gönnen. Ja, Stichwort Rolex, da werden wir auch gleich mit jemandem hier zu tun haben in der Folge 108 Doppelspitze der Fußball-Podcast, der wahrscheinlich auch die ein oder andere in seiner Kommode schlummern hat. Wer das ist, das könnt ihr gleich jetzt schon hier hören. Wir verabschieden uns eine kurze Pause, sind dann gleich wieder da und berichten dann auch noch über den alle Rekorde brechenden Erling Haaland und über einen Ausblick, was die Bundesliga vielleicht mit TV-Rechten anstellen könnte. Wenn euch das interessiert, bleibt dabei. Gleich nach der Pause wieder hier bei Doppelspitze. Bis gleich.
Bis gleich.
Und eines ist jetzt schon sicher. Die WM und auch das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golfregion wird dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter dort besser werden und nicht schlechter. Denn ich habe noch nie in solchen Sendungen was gelesen oder gehört über Dubai, über Kuwait, über Allein, über Sharjah. Es wird nur über Katar gesprochen.
Ja, mit dieser Einlassung von Uli Hoeneß begrüßen wir euch alle zurück zur zweiten Hälfte von Doppelspitze, der Fußball-Podcast Folge 108 am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, wo wir den Blick auch nach Nahost richten wollen, nämlich nach Katar, wo die WM im Winter stattfinden wird, im Mitte November bis Mitte Dezember. Und Uli Hoeneß hat da ein spezielles Verhältnis zu, wie der ganze FC Bayern. Wie schätzt du das ein, Leon? Also kann Fußball da Entwicklungshilfe leisten?
Ja, wir müssen ja erstmal den Ton hier ein bisschen einordnen. Also Uli Hoeneß hat sich da zu Wort gemeldet in der weltbekannten Fußball-Talk-Sendung, die jeden Sonntag auf Sport 1 steigt. Doppelpass nennt sie sich, wer sie nicht kennt. Und es ist ja irgendwie auch so ein bisschen obskur, dass dieser Mann sich nach wie vor immer wie so ein Gespenst immer in so Diskussionen plötzlich noch einschaltet. Er hat auch so eine Art Hausrecht, glaube ich, da beim Doppelpass. Da wird die Nummer einfach wahrscheinlich schon gespeichert sein und dann blinkt das so rot auf, wenn Uli Hoeneß anruft in der Software, mit der sie die Anrufe da reinstellen. Und dann hat er einfach auch, dann darf er auch durchreden, 5 Minuten, ohne unterbrochen zu werden. Das ist auch so ein bisschen merkwürdig. Das Ganze wird ja mittlerweile auch moderiert vom ehemaligen Formel 1 Moderator auf RTL, Florian König, der jetzt den Doppelpass da benommen hat und der hat einfach reden lassen. So, das muss man erstmal dazu sagen, das war letzten Sonntag, also nicht diesen Sonntag, sondern eine Woche schon davor. Und Anlass war der Auftritt von Herrn Rettig, der ehemals ja DFL-Präsident, auch bei St. Pauli und so weiter gewesen, der sich nochmal ganz klar mit Kritik geäußert hat zum Thema Katar und Vergabe dahin und auch den FC Bayern nochmal angegriffen hat. Und da lässt sich Wurst, Uli ist natürlich nicht nehmen und ruft dann an. So. Und dann gab es eben eine Diskussion und also man muss mal zu sagen, erstmal diese Argumentation von Uli Hoeneß ist natürlich auf sehr, sehr wackeligen Beinen, weil diese Vergabe und auch das Engagement des FC Bayern ja schon weit vorher stattfand, als man wusste, was da für Vergehen gegen das Arbeitsrecht und auch einfach an unhaltbaren Zuständen für diese Wanderarbeiter, die da sind, die jetzt ein Stadion gebaut haben und generell in Katar arbeiten. Diese Zustände waren bekannt und zu dem Zeitpunkt hat der FC Bayern schon da auch Engagements gehabt und die WM-Vergabe gab es damals ja auch schon, ne? Und das alles muss man, glaube ich, schon mal wissen und dann sich jetzt so aufzuspielen, als wäre man der große Retter dieser Region, weil man da diese Kooperation pflegt, ist ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Und nach wie vor gibt es da übrigens auch Zustände, die unhaltbar sind und auch, wenn man auf die Seiten von Human Rights Watch geht oder Amnesty International, dann kann man das sehr gut nachlesen und das werden wir auch im Zuge der WM auch noch aufarbeiten. Deswegen ist das alles sehr, sehr fragil, was Uli Hoeneß da behauptet. Und er hat ja auch, hätte ich noch König der Scheinheiligen genannt. Deswegen, also ich würde sagen, Fußball kann ja vor allen Dingen einfach eine Plattform sein. Das ist Stichwort Sportswashing für solche Staaten wie Katar, um sich eben zu platzieren. Mhm. Und das passiert ja genau auf der Karte, um sich sozusagen zu aufzuspielen als modernes Land, als Destination für auch für Tourismus, als stabilisierender Faktor in der Region und so. Und Uli Hoeneß ist eben einfach parteiisch und auch eingefärbt und das hat Rettich, das können wir gleich nochmal hören jetzt auch, im Doppelpass danach auch nochmal auf ihn geantwortet. Hören wir kurz, was er dazu sagt, der ehemalige DFL-Boss.
Es überrascht mich nicht, dass Sie so argumentieren, Herr Hoeneß, als Botschafter von Katar. Ich meine, Sie sind seit Jahren ja verbunden mit dem Hause, deswegen, dass Sie da pro domo sprechen, das überrascht jetzt nicht, ja, in der Frage.
Ja, bringt das da ganz gut auf den Punkt, glaube ich, und ist, glaube ich, einfach auch, also ich finde diese Art von Uli Hoeneß einfach in dem Zusammenhang auch echt schwierig. Also da anzurufen und sich dann so als so wie so ein Don da aufzuführen und so nach dem Motto, ich erzähle euch jetzt mal, wie es ist und so und wenig reflektiert und man soll jetzt mal die Kritik bitte an Katar lassen und so. Ja, es schmeckt ihm natürlich nicht, dass es immer wieder aufgerollt wird und so, aber es ist nun mal so und das kann man eben nicht von der Hand weisen und nach wie vor weigert sich übrigens auch die FIFA, Entschädigung zu zahlen. Ich meine, es sind über 5000 Arbeiter gestorben während der Bauarbeiten für diese Stadien. Das ist einfach unfassbar eigentlich. Ja. Und nach wie vor dürfen Frauen übrigens da nicht arbeiten, ohne ihre Männer zu fragen, haben andere Rechte überhaupt nicht. Das ist, ne, also nur mal so, da sind auch solche Rechte, Frauenrechte werden da extrem mit Füßen getreten und mit solchen Ländern machen, ja, Vereine wie der FC Bayern Geschäft und das wird halt auch von der Fanszene angegriffen. Es gab auch einen Banner jetzt am Wochenende, die das Statement von Uli Hoeneß übrigens aufgegriffen haben und ihn dafür kritisiert haben. Also die Fans sehen es halt anders so und da kann Uli Hoeneß mit seiner Gutsherrenart auch, glaube ich, ja, auch nicht mehr so viel bewirken, zum Glück, weil es kritische Stimmen gibt, zum Glück auch, ne, genug.
Ist Uli Hoeneß vielleicht der Berlusconi der Bundesliga, habe ich mich gerade gefragt. Also der ist ja irgendwie zurückgetreten in die zweite Reihe und kommt trotzdem immer mal so wieder. Ich meine, Berlusconi ja auch gerade in Italien da, wieder auch in der ersten Reihe und man denkt irgendwie, das ist eine vergangene Zeit und das ist vorbei, aber das ist es eben auch nicht. Und der hat immer noch, die Stimme hat immer noch Gewicht und wenn dann Uli Hoeneß anruft, dann wird halt rangegangen und dann kann der auch reden, weil es immer noch sehr viele Leute gibt, die sich nach dieser Zeit auch zurücksehen beim FC Bayern, glaube ich, wo es so ein bisschen, weiß ich nicht, die gute alte Zeit, glaube ich, in vielen Augen vieler Bayern-Fans ist. Und ja, ich meine, ich finde es spannend, dass das bei den Bayern-Fans auch rumort. Also das ist angesprochen, Banner, es wird eingegangen, es wird kritisiert. Und man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass der FC Bayern nicht so eine lebendige Fanszene hat. Eine sehr große, aber auch irgendwie sehr kalte. Und ich finde es spannend, dass da auch, auch gegen vorgegangen wird und auch ja, es da auch brodelt und das auch nicht so hingenommen wird. Ja, wir sind halt der FC Bayern, wir machen da mit Katar Geschäfte, ist auch schön warm da und so und sondern, ja, dass es alles jetzt ein bisschen hochkocht und ich hoffe auch, dass es während der WM und im Zuge der WM auch nochmal ein bisschen heißer thematisiert wird, alles. Weil ich meine, das kann so nicht weitergehen, dass man sagt, wir helfen da irgendwie der Entwicklung auch gesellschaftlich und man zementiert da mit seinem Geld und mit seiner Partnerschaft nur den Status quo in solchen Ländern. Und ja, das ist einfach ein wahnsinnig schlechter Zustand.
Ja, also den Vergleich zu Berlusconi in politischer Richtung ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, weil ich glaube, Uli Hoeneß da noch ein bisschen anders tickt, hoffe ich zumindest. Aber ich finde den Vergleich insofern ganz interessant, weil er einfach auch nochmal zeigt, dass, glaube ich, wenn man es auf so einer psychologischen Ebene sieht, er nicht so wirklich mit seinem Bedeutungsverlust umgehen kann. Also sprich, dass er eben nicht mehr in dieser Top-1-Position ist. Und diese Anrufe zeigen ja immer nach wie vor, dass er versucht, da immer noch so nachzugreifen und sich da irgendwie noch so aufzuspielen. Und es funktioniert aber auch deswegen nur, weil man ihn lässt. Ne? Also ich meine, die Redaktion von Doppelpass nimmt das natürlich auch gerne, weil sie wissen, es gibt dann Klicks. Wir reden jetzt ja auch gerade wieder drüber. Es gibt bei YouTube gute, hohe Aufrufungszahlen. Ich glaube, das Video hat jetzt schon fast 700.000 Views oder so, weil natürlich Uli Hoeneß pöbelt, klickt immer. Und Es gibt aber zum Glück, und das hast du gerade gesagt, auch genug Leute, die dagegen aufstehen, was machen mittlerweile und die auch so einen modernen, frischen Winter mal reinbringen bei FC Bayern und generell im Fußball. Und das macht irgendwie auch Mut. Und die Münchner Fanszene hat ja auch schon gezeigt auf der MV, als es da so diesen Proteste gibt, dann gab es ja auch runde Tische mit Bayern und diesen Gesprächen dazu, wie so man sich da engagiert in Katar und die Kataris da so als Sponsoren reinholt und so weiter. Also da ist schon was in Bewegung, das bricht ein bisschen auf, aber es ist natürlich auch viel so Fassade, ne? Also es muss einem auch klar sein, dass es da einfach knallhart um Geld geht und der FC Bayern ist einfach auch eine Finanzmaschine und ein Konzern mittlerweile, der eben auch Geld machen möchte. Und deswegen wird es immer wieder, glaube ich, auch, ja, da einfach solche fadenscheinigen Kompromisse geben. Und Hauptsache, der Rubel rollt so, ne? So ist es ja leider. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass einfach Stichwort RB Leipzig und so weiter, dass das Scheunentor schon offen ist, so für krude Investoren. Und Lars Winters gehört ja auch dazu. Also der Fußball an sich hat halt ein Problem, manchmal ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und Katar ist halt die Spitze des Eisbergs wahrscheinlich so. Und ja, das ist auf jeden Fall, wird das im Zuge der WM hoffentlich kritisch begleitet, da gebe ich dir recht. Frankreich hat ja zum Beispiel in manchen Städten schon ein Public Viewing-Verbot erteilt. Ob das so der richtige Schritt ist, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber es wird auch interessant sein zu sehen, wie das dann so begleitet wird, auch von anderen Medien. Auch da sind wir dabei, auch Leute noch vors Mikro hier zu holen für unser Format, um mal zu fragen, wie berichtet ihr denn eigentlich darüber, auch in anderen Ländern? Und wie geht ihr damit um während der WM? Und das wird, glaube ich, noch ein ziemlich spannende 4-5 Wochen da rund um den Auftritt in Katar. Also vor allem, ich habe mir das Land mal angeguckt, auch so geografisch. Es gibt ja Doha als Hauptstadt und dann hast du ja so ein paar Nester noch. Ich kann das zwar schwer einschätzen, wie groß die sind, aber Es gibt irgendwie, ich glaube, nagel mich nicht fest, aber gar nicht so viele Stadien auch natürlich, weil auch nicht so viel Platz ist. Die sind natürlich Alle hochmodern, klar. Und ich habe mir den Spaß erlaubt, so rund um das Spiel der Deutschen gegen, ich glaube, das der Auftakt, das zweite Spiel ist gegen Spanien. Ich hatte gestern den Spielplan noch gesehen. Und das erste Spiel, wir spielen noch gegen Costa Rica und gegen Japan, glaube ich.
Ich glaube, Japan ist der Auftakt.
Ja, genau. Und ich hatte mal geguckt, wie teuer so Hotelpreise sind dann rund um das Spiel. Ist natürlich auch, klar, viel zu spät, würde man wahrscheinlich gar nicht mehr jetzt buchen. Aber kannst du auch gerne mal so 2.000 bis 3.000 Euro die Nacht ausgeben. Wenn du so bei Booking jetzt ganz normal guckst, einfach so Doha und dann so zwei Nächte oder so rund um dieses Datum, kommen da so absurde Preise. Und der deutsche Fußball-Nationalmannschafts-Fanclub, der ja auch so ein merkwürdiges Konstrukt ist, die nächtigen dann in Dubai stattdessen. Und da ist günstiger, da kostet nach 200 Euro oder so, habe ich gesehen. Das geht sogar noch.
Ja, Schnäppchen.
Ja, naja.
Ja, ich denke halt auch, der Fußball würde auf sehr viel Geld verzichten müssen, insgesamt, wenn man sich da ein bisschen glaubhafter machen wollen würde und von vielen Dingen lossagen wollen würde, die halt schwierig sind, aber sehr viel Geld bringen. Und das ist halt eine Entwicklung, die schwer vorstellbar ist, dass jetzt die ganzen Ligen, gerade in UK auch, Premier League und so, wieder wegkommen davon, da irgendwie 200 Millionen für einen Spieler auszugeben. Und wieder so zu Deutschen. Ich meine, die Bundesliga, kommen wir später auch noch zu, ist ja nicht die attraktivste Liga zu verfolgen in Europa gerade. Und das hängt halt auch damit zusammen, dass es so eine 50-plus-1-Regelung gibt, dass da einfach nicht ganz so viel möglich ist für Investoren. Und ich meine, wir haben trotzdem so ein Windhorst-Eklat jetzt, aber das wären noch ganz andere Dinge möglich, wenn man so einen ganzen Verein kaufen könnte. Und muss man gucken, ob die Bundesliga, wie lange sie da auch hart bleiben kann, stabil bleiben kann in dieser Marschroute und wie es sich so in Europa entwickelt, ob man noch konkurrenzfähig ist, auch auf lange Sicht und so.
Absolut, ja. Und wir haben schon das Banner der Bayern-Fans angesprochen. Es war ohnehin ein sehr politisches Wochenende, weil in Bremen zum Beispiel gab es auch ein Plakat gegen Tim Wiese, den Wrestle-Star Tim Wiese und ehemaligen Fußball-Torhüter-Legende natürlich von Werder, der jetzt auch beim Abschiedsspiel von Pizarro mit auf dem Rasen stand. Das hat einigen Werder-Fans nicht geschmeckt, weil sich Tim Wiese auch häufiger in der Vergangenheit mit Rockern gezeigt hat online auf Fotos, die auch der rechten Szene zugeordnet werden. Und da gab es ein Plakat, kein Platz für Nazis, so sinngemäß Tim Wiese raus aus unserem Stadion, fand ich auch interessant. Ja. Und sowohl in München als auch in Bremen gab es Solidarität mit den Protesten im Iran. Also es zeigt so ein bisschen, dass die Fanszene, das finde ich sehr cool, auch sich einmischt. Das hat sie schon immer irgendwie getan, aber jetzt gerade fällt es vielleicht noch ein bisschen mehr auf, wenn man auch mehr darauf achtet. Finde ich ganz cool.
Auf jeden Fall, es wird ja immer viel diskutiert, wie politisch darf der Sport sein. Die Spieler dürfen es ja eigentlich nicht sein, aber als jetzt diese Black Lives Matter Bewegung so ein bisschen an Fahrt gewonnen hatte, international auch, Gab es ja doch Momente, wo dann niedergekniet wurde, symbolisch vor dem Anpfiff. Das wurde dann erlaubt. Es wurde auch teilweise wurden so T-Shirts, also Trikot ausgezogen, T-Shirt gezeigt. Da wurde zum Gelb natürlich, wenn Trikot ausziehen, gibt Gelb. Aber das die politische Botschaft dahinter wurde meistens nicht bestraft in letzter Zeit. Und das ist natürlich so eine Aufweichung der Regel, wenn man sagt, es ist verboten, aber wir bestrafen es nicht. Bleibt es ja trotzdem verboten. Und ich finde, gerade die Fans dürfen natürlich politisch sein und ist auch schön zu sehen, wenn das dann umgesetzt wird und wenn dann auch die Fans sich lauthals stark machen für eben solche Dinge, die da in der Welt oder auch im eigenen Verein schieflaufen.
Absolut. Leider gibt es auch nach wie vor die negativen Schlagzeilen, das nur ganz kurz, oder negativen Meldungen rund um Fußball, zumindest wenn man manche Fans und Vereine sie anschaut. Das habe ich nur ganz kurz vorhin bei Twitter gesehen, irgendwelche Dynamo Dresden-Fans, die da einen ganzen Zug zerlegt haben. Und auch beim Spiel, ich weiß gar nicht, gegen wen war das denn, gegen Bayreuth, glaube ich, oder so, haben sie irgendwie auch dann die Gäste Toiletten da im Stadion komplett auseinandergenommen, wo man auch schon wieder so denkt, so warum, ne? Also, ja, es ist einfach. Naja, du hast immer Idioten leider, aber bei Dynamo vielleicht noch ein paar mehr als sonst. Und das sah schon heftig aus und das ist auch so, es muss einfach nicht sein. Das ist dann, weißt du, Licht und Schatten, ne? Auf der einen Seite diese politischen Proteste und dann hast du immer noch diese Idioten, die einfach völlig ihr Gehirn ausschalten, weil sie 5 Bier zu viel getrunken haben und dann das in Gewalt extrahieren. Ich verstehe es nicht, aber gut.
Ja.
Es ist, sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, weil es irgendwie auch nicht unter den Teppich gekehrt werden darf, finde ich, immer. So, wir blicken nach England, denn ein Spieler sorgt dafür Schlagzeilen, den man überhaupt nicht unter den Teppich kehrt, sondern der ganz, ganz im Gegensatz dazu auf so einem fliegenden Teppich durch die Premier League huscht und fliegt. Es ist ein Norweger, ein kantiger Norweger in Leeds geboren und er bricht gerade alle Rekorde. Erling Haaland. Es ist unfassbar. Er hat jetzt wirklich wieder ein Hattrick geschossen und das im Manchester Derby gegen United. Hinter uns im Stadion saßen so Kiddies, die auch die ganze Zeit das verfolgt haben und ich so, ja, übrigens Manchester jetzt 4-0, ne? Und dann ist so, alles klar, jetzt 5-1 und so, also wurde mir das Ergebnis durchgegeben und Haaland zelebrierte am Ende bei diesem unfassbaren 6-3. Es ist unglaublich und er hat 7 Rekorde an der Zahl schon gebrochen. Wollen wir die einmal kurz aufzählen, Henning? Hast du die parat auch so ein bisschen? Oder soll ich da so ein bisschen einführen, kurz?
Fang doch gerne mal an, dann habe ich die auch gleich parat.
Ja, ist auch gar nicht so wild. Der Kicker hat es nochmal rausgearbeitet und wahrscheinlich andere Medien auch mittlerweile. Es sind 7 Rekorde und zwar ist es ein bisschen kompliziert formuliert, deswegen war ich gerade gestutzt hier. Also, Papiss Cissé, Diego Costa und Mick Quinn haben bisher den Rekord mit 11 Toren in ihren ersten 10 Premier League-Spielen gehalten. Haaland hat nach 8 Einsätzen schon 3 mehr erzielt. Also es ist unfassbar, was der Junge da abreißt. Also 14 Tore offenbar in 8 Spielen. Ne? Das ist, glaube ich, seine Quote. Ja. Muss es ja sein.
Ja. Das ist krass. Das ist Wahnsinn. Und Michael Owen, jemand, den man sich noch erinnert, wenn man in den 90ern, 2000ern Fußball geguckt hat, hat 48 Premier League-Spiele gebraucht, um 3 Dreierpacks zu erzielen. Und Haaland hat es in 8 Premier League-Spielen gemacht. Also vor allem das mit den 48 Spielen, da ist auch ein Nur davor, weil es auch jetzt relativ zackig war. Aber ja, das ist einfach nochmal eine neue Dimension, die da gerade aus Dortmund nach Manchester gewechselt ist. Und Haaland ist auch der erste Spieler, der in seinen ersten 4 Premier League Auswärtsspielen trifft. Also der trifft ja in jedem Spiel, deswegen ist ihm auch egal, ob das heim oder auswärts ist. Der setzt sich in den Bus, steigt aus und trifft. So. Und ja, das ist dann kaum zu stoppen.
Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir müssen ja vielleicht nicht alle 7 jetzt aufzählen, aber ich gucke mir gerade nochmal an. Ich fand irgendwie auch nochmal eins krass. Der erste Spieler der Premier League, der mit Dreierpacks in 3 Heimspielen hintereinander, genau, in 3 Heimspielen hintereinander hat er jeweils einen Hattrick gemacht, das ist auch unfassbar. Also, 5 Torbeteiligungen beim Manchester Derby, es ist alles, der Mann bricht alle Rekorde und wir sind auf der Suche und wir haben auch schon jemanden gefunden, das können wir schon mal ankündigen, der uns dieses Phänomen Erling Haaland nochmal ein bisschen erklärt. Es ist ein Norweger, so viel können wir sagen, alles weitere dann in den nächsten Wochen, aber wir begeben uns auf Spurensuche. Wer ist dieser Erling Haaland? Warum ist er so gut? Was macht er anders als andere? Sind das die Gene? Wenn ja, warum? Und apropos Gene, noch eine krasse Geschichte, die ich kurz hier nochmal mit uns und euch teilen möchte, mit dir, Henning, auch teilen möchte. Sein Vater war ja auch schon Fußballprofi, norwegischer Nationalspieler und hat auch bei Man City gespielt. Und musste dann seine Karriere frühzeitig beenden, und zwar aufgrund einer ziemlich miesen Geschichte. Und die möchte ich dir ganz kurz einmal so in aller Kürze erzählen. Es war die Saison 2000-2001 und Haaland, also Vater Haaland, Haaland Senior, traf auf Roy Keane. Dazu gibt es eine Vorgeschichte. 97 gab es auch schon mal ein Spiel zwischen Man United und Leeds, da hat Haaland damals gespielt, der Vater Haaland also. Und da wollte Keane Haaland faulen und hat sich dabei selber verletzt und einen Kreuzbandriss sich zugezogen, ist 9 Monate ausgefallen, und Vater Haaland hat dann sich nach dieser Aktion über Keane gebeugt und ihn beschuldigt, seine Verletzung nur vorzutäuschen, was ja offenbar nicht der Fall war, weil er hatte ja wirklich einen Kreuzbandriss. Und das ist die Vorgeschichte, die 97 stattfand. 4 Jahre später treffen die beiden sich wieder, am 21. April 2001. Und 5 Minuten vor dem Ende, im Derby auch übrigens damals, Man City gegen United, also Keane auf Seite von United, Haaland auf Seite von Man City, hat Keane Haaland mit gestrecktem Fuß gefoult. Und daraufhin musste er seine Karriere beenden, weil er einfach auch unter anderem wahrscheinlich aufgrund dieses Fouls irgendwie zumindest lädiert war. Die Hintergrundstory dieses Fouls ist die: Es gab dann erstmal, wurde es gewertet als Revanche-Foul, hat 3 Spiele Sperre bekommen, Keane, und eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Pfund. Hat dann im August 2002 eine Autobiografie veröffentlicht und ein Kapitel dieser Auseinandersetzung gewidmet zwischen Keane und Haaland. Also Keane hat diesem Clinch ein Kapitel gewidmet und hat dann geschrieben, dass er von Anfang an geplant hat, Haaland gezielt zu verletzen, also Vater Haaland. Und es gibt ein Zitat im Wikipedia-Artikel, da steht, Zitat von Keane: Ich habe lange genug gewartet. Ich habe ihn verflucht hart getroffen. Der Ball war da, glaube ich, da. Nimm das, du Schwein. Und steh niemals mehr über mir und spotte über gefakte Verletzungen. So, und dieses Zitat in dem Buch hat Keane im Nachhinein nochmal eine nachträgliche Sperre von 5 Spielen gebracht und einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 Pfund. Richtig krass. Es ist wirklich eine kranke Story, finde ich so ein bisschen. Und ich weiß nicht genau, ob diese Verletzung, also er hat danach seine Karriere beendet wegen der Verletzung am Knie, am anderen Knie. Wahrscheinlich war es ja nicht das Foul von Keane, aber schon auch geholfen, irgendwie, ja.
Geholfen hat es nicht wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich nicht. Und das so viel zur Geschichte. Da frage ich mich, spielt das vielleicht biografisch, psychologisch eine Rolle bei der jetzigen Karriere von Sohnemann Erling Haaland?
Kann ich mir vorstellen, dass er da auf jeden Fall Man City weit oben auf seiner Liste stand.
Ja, das sowieso, und das war ja schon bekannt die ganze Zeit, dass er sozusagen wirklich auch in Man City Bettwäsche und so bla bla, aber auch diese Story aus der Vergangenheit, dass sein Vater, der da irgendwie von einem United-Spieler irgendwie gefoult wird, ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal so ein bisschen was rauskitzelt aus jemandem, oder?
Dass er auch ein bisschen Bock hat er jetzt gegen United, meinst du? Dass er nochmal ein Tor mehr reinschießt und eine Vorlage mehr gibt. Auf jeden Fall. Ich meine, klar, also gut, wenn du zu Man City unbedingt willst, ist Man United nicht unbedingt eine Alternative für dich. Aber kann schon sein, dass, ich meine, Roy Keane ist ja bis heute Vereinslegende auch bei United. Und da so hinzuwechseln, wo jemand, der mit deinem Vater so einen Zoff hatte, kann man sich ja wahrscheinlich dann auch nicht so sehr vorstellen. Also spricht dann eher doppelt für City. Und mal gucken, mich würde das sehen, ob er nochmal zu Leeds geht. Ne? Vielleicht. In seinen Geburtsort ja auch. Der ist ja dann nicht in Norwegen geboren, sondern in Leeds. Und kann den Verein auch noch nach oben donnern. Da mit ein paar Toren. Die können jedes Tor gebrauchen, glaube ich, in Leeds.
Ja, aber super spannend, oder? Ich meine, vor allen Dingen, das ist ja auch so, ich meine, jemand, der, also zuerst Foul war 4 Jahre, lag 4 Jahre zurück und dann revanchierst du dich 4 Jahre später noch, das ist schon irgendwie ein bisschen crazy, oder?
Ja.
Sagt auch viel aus über die Psyche eines Menschen.
Auf jeden Fall, so ein Kurt Krümmerwitz, wo einer eine Schnecke vom Balkon wirft und die dann irgendwie 2 Jahre später klingelt und sich beschwert, weil die so langsam ist. Und genau, also ähnlich ist es da, aber ich meine, Rache ist ja ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und wenn du da schön 4 Jahre Zeit lässt, das so richtig brodeln lässt in dir, dann wird das so richtig rachig nach hinten raus.
Vor allem, dann musst du auch echt schon das so planen. Er hat alles geplant, dass er das macht in dem Spiel. Ja. Dann wartet er so kurz vor Schluss und jetzt mache ich es nochmal. Und dann, oh, krass, ey. Irgendwie ein bisschen unheimlich. Aber gut. Ja. Kleine Anekdote hier aus England, aus der Premier.
So war das damals. Schon über 20 Jahre her, die Geschichte.
Unfassbar. Ja. Naja. Erling Haaland, der Mann, der alle Rekorde bricht. Und wir blicken am Ende dieser Folge nochmal ganz kurz auch auf ein internationales Thema, so kann man es vielleicht sagen, rund um die Bundesliga. Denn im Zuge dieser Financial Times Story über Lars Windhorst habe ich mal so ein bisschen auf der Seite weiter mich mit Fußball und Finanzen auseinandergesetzt und bin da auf eine interessante Story tatsächlich gestoßen. Und zwar gibt es wohl, das haben Recherchen auch von Financial Times jetzt rausgebracht, Pläne und Bestrebungen von gewissen Vereinen in der Bundesliga oder Kräften, sagen wir mal so, die Vermarktung vorantreiben wollen und die TV-Vermarktung rauslösen möchten, eine extra Firma gründen wollen, die das Ganze dann gezielt vermarktet und dadurch noch mehr Geld generiert. Das ist jetzt so ganz in aller Kürze grob der Plan. Allerdings sagt der Artikel auch, es ist gar nicht so sicher, dass dann auch so viel Geld dabei rauskommt, wie man sich vorstellt, weil die Bundesliga eben kein attraktives Produkt ist im Vergleich zur Premier League oder zur La Liga in Spanien, weil eben der große Konkurrenzkampf fehlt. Ne? Wir haben mit dem FC Bayern einen Serienmeister, 10-mal in Folge. Du hast keine Story zu erzählen. Und das fand ich interessant an dem Artikel und auch generell, wie die Bundesliga dargestellt wurde als eine Liga, die einfach sich nicht öffnen möchte für Investoren im Vergleich zu anderen und so und ja.
Ja, ich meine, also Serienkiller sind ja sehr, sehr spannend, gerade mit hohen Einschaltquoten so auf Netflix und Co. Aber Serienmeister sind da leider ein bisschen Quotenkiller, weil wenn du schon weißt, wer es am Ende wird, dann brauchst du nicht einschalten. Und ich meine, das geht ja, ich meine, wir haben jetzt einen anderen Bezug zur Bundesliga, wir haben da unseren Lieblingsverein, spielt da drin aktuell und da guckt man es halt ganz gerne mal, ist auch engagiert dabei. Aber klar, wenn jetzt so eine, weiß ich nicht, in der spanischen Liga, wenn er jedes Jahr jetzt Real Madrid Meister werden würde und da wäre nicht noch irgendwie Barcelona und Valencia und Atletico und so mit drin, dann würde man da auch noch viel weniger gucken, als man es eh schon tut. Und das, ja, ist dann natürlich irgendwie auch traurig, wenn man versuchen würde zu verkaufen und keiner kauft. So.
Mhm. Ja, voll. Und was ich auch ganz interessant fand, wurde so noch der Vergleich natürlich gemacht zu den anderen Ligen und die Premier League und La Liga haben einfach einen riesen Vorsprung in der Vermarktung und haben auch schon Märkte erschlossen, wo Deutschland jetzt ganz schwer reinkommen würde. Also auch allein aufgrund der Sprachbarriere, das wurde auch genannt, ne? Klar, weil England in den USA natürlich sehr gut funktioniert. Spanien hat natürlich auch mit der Sprache einen riesen Vorteil in ganzen südamerikanischen Ländern und so weiter. Also ist auch eine Weltsprache, Deutsch halt einfach nicht so und ja. Ja, und andere Märkte wie zum Beispiel der afrikanische Kontinent oder Asien sind halt relativ schwer da vorzudringen und da reinzugehen. Und auch Asien hat einfach schon mit der Premier League natürlich auch einfach, ja, schon, da ist die Premier League auch schon drin. Also will sagen, auch so ein Rentnerfloskel will sagen, aber gut, manchmal passt sie ganz gut, sorry. Will sagen, das wird schwierig für die Bundesliga, wenn man das so vorhat, das finanziell gut zu abzuschließen, das Geschäft, zumal es, glaube ich, auch wieder so eine sehr große Diskussion gibt und da ist halt einfach Deutschland speziell im Vergleich zu anderen Ländern, ja, wir diskutieren halt gerne und öffnen uns nicht so sehr für so Finanzhaie, Stichwort Lars Windhorst, weil wir halt auch oft genug sehen, dass es nicht so gut funktioniert, muss man halt auch sagen, ne?
Ja. Ja. Quo vadis Bundesliga, fragt man sich, wo geht das hin? Sportlich, auch finanziell? Muss man da irgendwann quasi die großen Investoren reinlassen, damit man auch die Spieler wieder anziehen kann, damit auch irgendwie den Wettbewerb wieder stärkt oder geht's auch ohne? Das ist
ja
die Frage.
Ja. Ein Thema, das uns wahrscheinlich beschäftigen wird noch in nächster Zeit.
Ja, apropos in nächster Zeit, machen wir einen kleinen Ausblick, wie es so weitergeht mit uns und der Bundesliga und überhaupt und überall.
Ja, auch europäisch wird ja wieder gespielt. Das sind die nächsten Spiele, die auf uns warten hier.
Es gibt nur noch Champions englische League. Wochen jetzt, die nächsten Wochen.
Es sind immer englische Wochen. Wollen wir kurz reingehen mit der Champions League am Dienstag?
Yes. Dienstag, der 4. Oktober, das ist ja morgen. Wir zeichnen am Montag auf, da sind wir ganz transparent, weil am Sonntag war die Folge noch nicht online, also wird es wohl der Montag gewesen sein.
Absolut richtig.
Liverpool-Glasgow, das ist ja auch irgendwie UK-mäßig spannend, finde ich.
Ja, zumal Liverpool ja große Probleme hat aktuell. Sind in der Premier League etwas abgeschlagen. Arsenal führt ja die Tabelle an, interessanterweise. Und Liverpool hinkt hinterher, hat schon echt ein ziemlich dickes Punkteabstandspolsterchen sich da aufgebaut. Und Kloppo, ja, der hat gerade kleine Probleme. Und dementsprechend ist so ein Champions-League-Spiel vielleicht ganz gut, um mal die Seele ein bisschen zu kurieren.
Ja, und gerade gegen die Rangers, der Letztplatzierte der Gruppe gerade, hat die ersten beiden Spiele beide verloren gegen Amsterdam und Neapel. Und das ist natürlich ein Pflichtsieg. Und wenn man den einfährt, kann man so ein bisschen Sicherheit vielleicht auch gewinnen. Also nicht ganz unwichtig. Dann deine Neapolitaner müssen in Amsterdam ran, parallel.
Ja. Auch das ist natürlich kulturmäßig, also das sind auch zwei Welten, ne? Also so die weiß ich nicht, die Käseessenden Holländer gegen die Pizzabäcker.
Ja.
Um mal hier so die ganz klischeehaften Einordnungen hier zu machen. Aber ja, das ist natürlich interessant. Ich glaube, Neapel wird das Ding gewinnen, weil die sind gerade extrem gut drauf. Mhm. Raspadori und auch Kvaratskhelia hat wieder getroffen am Wochenende, by the way. Ja. Den wir ja auch hier schon mal kurzzeitig auf dem Tableau hatten. Also da tippe ich schon auf Neapel irgendwie, auch wenn Ajax zu Hause wahrscheinlich stärker ist als sonst, aber ja, glaube ich schon. Und die deutschen Vertreter haben relativ, naja, leichte Matches, ist immer so relativ. Also Bayern auf jeden Fall schon, spielen Viktoria Pilsen, 18:45 Spiel morgen schon, das sollten sie auf jeden Fall locker gewinnen wahrscheinlich. Dann geht's weiter mit Frankfurt, die Tottenham zu Gast haben. Das wird nicht so einfach, obwohl Tottenham jetzt gegen Arsenal verloren hat, das Derby, das London Derby. Frankfurt aber ja ganz gut drauf. Also das könnte auch durchaus, da könnte ich mir vorstellen, Frankfurt gewinnt das, obwohl Tottenham echt in der Gruppe stark ist.
Ja, ich meine, Frankfurt hat ja gerade den Tabellenführer der Bundesliga geschlagen und da können die jetzt weitermachen in der Champions League. Tottenham auf Platz 2 zwar nur, aber trotzdem wäre auf jeden Fall ein Big Point, wenn die da gewinnen würden, dann wäre nämlich Frankfurt würde vorbeiziehen an Tottenham und da nochmal richtig angreifen, doch da die K.O.-Phase zu erreichen.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein super wichtiges Spiel. Ja. Zu Hause auch und so. Also das ist, glaube ich, auch, das könnte ein Schlüsselspiel sein für die Champions-League-Saison von Eintracht Frankfurt auf jeden Fall. Und einer, der so ein bisschen wackelt auf dem Trainerstuhl, haben wir ja schon mal gesagt, Gerardo Seoane, der Mann mit dem etwas außergewöhnlichen Namen.
Ja.
Bei Leverkusen auf der Bank tritt jetzt im Porto an, im wunderschönen Porto, in Portugal. Kann auch so ein bisschen sommerliche Temperaturen mitnehmen vielleicht, aber wird das, glaube ich, gar nicht so genießen können. Denn Porto ist schwer. Das Estádio Dragão ist immer schwierig zu spielen. Und ich glaube, das könnte sein letztes Spiel sein. Ich will es hier nicht unken, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er danach nicht mehr Trainer ist von Leverkusen.
Ja, muss ein bisschen Sonne tanken, dass er da immerhin etwas mitnimmt. Aber lass uns überraschen. Ich meine, Atletico haben sie auch geschlagen. Das hat man auch nicht unbedingt gedacht. Und vielleicht gelingt dann in Porto der nächste Paukenschlag, möchte ich sagen. Mhm. Aber das bleibt abzuwarten.
Mittwoch 20 Grad sind es noch übrigens in Porto. Gerade nachgeguckt, Sonne, 20 Grad morgen.
Lässt sich aushalten.
Lässt sich aushalten, definitiv. Ja.
Ja, Mittwoch geht's weiter. Mit so einem Leckerbissen international wie Chelsea AC Milan. Das ist auf dem Papier eine sehr, sehr schöne Partie.
Ja, der neue Club von Nkunku wahrscheinlich, ja, wenn man es so nennen möchte. Und das ist auch so ein Duell, das ist so ein altes Traditionsmatch, ne? So, das sind so zwei Granden des europäischen Fußballs. Chelsea ja mit so einer neuen Investorengruppe, die da eingestiegen ist nach dem Aus von Abramovic und die räumen da richtig auf. Und mal sehen, wie das so sich dann sportlich irgendwann mal zeigen wird. Aktuell sind sie in Europa nämlich Letzter. Das läuft also noch nicht so gut. Und das wird man dann sehen. Aber es ist natürlich am Mittwoch schon so vom Papier her das spannendste Match. Benfica gegen Paris ist natürlich auch noch ziemlich schön. Alles andere sind relativ Sevilla gegen Dortmund. Natürlich aus deutscher Sicht spannend, klar.
Ja. Und Leipzig gegen Celtic Glasgow zu Hause. Da sollte man Favorit sein. Aber muss jetzt auch langsam punkten in der Champions League. Für Leipzig bisher mit 0 Punkten. Jetzt auf jeden Fall das Spiel, wo man irgendwie Platz 3 klar machen muss. Und dann kann man gucken, ob man nochmal angreift dagegen Schachter. Auf den Platz 2 nochmal schielt. Aber jetzt auf jeden Fall gegen Glasgow die Punkte holen, um Platz 3 da zu sichern. Aus Leipziger Sicht, ob das jetzt unsere Sicht ist, bleibt dahingestellt.
Ja, und du hast Schachter angesprochen, der Club aus der Ukraine, das ist ja auch nach wie vor eine unfassbare Geschichte. Die sind ja seit Ewigkeiten ohne Heimstätte. Ja. Da kann ich übrigens den Podcast von meinem geschätzten Kollegen Kevin Schulte, der hier mal Stimme des Podcasts Doppelspitze war, empfehlen, der für NTV ja häufiger auch Fußballthemen aufdröselt, im Podcast wieder was gelernt. Da hat er nämlich mal hinter die Kulissen bei Schachter Donetsk geschaut und mit einem Journalisten aus der Ukraine gesprochen, weil Schachter eben wirklich seit, ich glaube, seit der Annexion der Krim ohne Heimstadion ist, also aufgrund dieser 2014er Krise, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich kann auch sein, dass ich ein bisschen falsch liege. Auf jeden Fall hört euch diesen Podcast an, wieder was gelernt. Auf jeden Fall spielt Schachter schon Ewigkeiten nicht mehr im heimischen Stadion und dementsprechend sind die Fans da eben auch ohne Verein so wirklich. Also die haben natürlich ihren Verein auch im Herzen, aber können nicht zu Heim spielen. Das ist abgesehen von den ganzen Kriegsgräueln irgendwie auch eine krasse Geschichte. Ja, spielen auswärts in Madrid bei den Königlichen mit Sicherheit ein Spiel, was durchaus Überraschungspotenzial hat, weil Schachter hat ja auch schon Leipzig geschlagen und sind in der Gruppe, wenn mich nicht alles täuscht, sogar
Platz
zwei, also Zweiter zumindest.
4 Punkte, genau. Madrid mit 2 Siegen und kann da jetzt mit einem Sieg gegen Schachter quasi die weiße Weste bewahren. Und aber da hast du völlig recht. Also Schachter ist nicht zu unterschätzen und da muss man mal gucken. Real Madrid noch ohne Gegentor. Mal schauen, ob sie das so aufrechterhalten können. Wäre natürlich Wahnsinn. Aber ja, ist auch ein spannendes Spiel. Also ich meine, Real ist auch immer mal so ein Kandidat, die wackeln auch immer mal.
Haben
sie auch in der Liga
gegen Osasuna Spielen.
Unentschieden nur gespielt. Und ja, muss man gucken. Also ist auch dann hin und wieder eine Wundertüte da. Die Jungs um Toni Kroos in seiner wahrscheinlich letzten Saison.
2 Spiele noch, die man vielleicht nochmal beobachten sollte. Das nächste Opfer von Erling Haaland könnte der FC Kopenhagen sein. Ist ja auch so eine Art Heimspiel für ihn. Dänemark, Norwegen liegt ja nicht so weit auseinander.
Ja.
Das ist so Luft, die er kennt. Da wird er vielleicht noch besser sein, wer weiß. Aber spielst ja in Manchester, das ziehe ich jetzt
natürlich
ein bisschen Quatsch.
Also die bringen so ein bisschen Luft mit im Flieger.
Bring ein bisschen Luft mit. Schön, danke, dass du das noch für mich rettest hier. Und natürlich Dinamo Zagreb, den Verein, den ich auf meiner Reise auch in die eine Herzkammer eingeschlossen habe, den in einer anderen Herzkammer ist, der SC Neapel. ja. Nee, aber Zagreb spielt auswärts in Salzburg. Und Österreich ist übrigens eines der Länder, die also nach Deutschland, glaube ich, das Land, was am meisten Urlauber nach Kroatien, wo die meisten Urlauber nach Kroatien fahren. Die Ösis, die siehst du auch an jeder Ecke. Also das ist auch, sind kurze Wege.
Ja, das ist man schnell drüben. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, das sind 2 Spieltage mit vielen Highlights. Und dann gibt's noch die Europa League am Donnerstag. Auch da wird einiges geboten sein. Es ist zum Beispiel, wenn ich da mal so rüber scrolle, was haben wir da? Malmö gegen Union Berlin. Können die Unioner da noch das Ruder rumreißen?
Der Club von Zlatan ist es doch, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Der Club von Zlatan gegen den Club von Max Kruse. Ehemals.
Ja.
Das ist ein spannendes Spiel. Natürlich ein gutes Auswärtsmatch auch. Wettertechnisch nicht so geil, aber vielleicht ja zu kombinieren, haben wir schon gesagt, mit Kopenhagen. Das ist ja alles nah beisammen.
Das stimmt.
Insofern.
Ja, Malmö als Stadt, ich war da dieses Jahr im Sommer. Es ist jetzt nicht so Reiseziel Nummer 1 in Schweden, würde ich sagen.
Hast du nicht so ans Herz gelegt, ne? Nee. Sind auch, also naja gut, es werden so leicht bewölkte 16 Grad immerhin noch am Donnerstag. Also kann man jetzt nicht meckern. Freitag sogar Sonnenschein, da kann man also nochmal einen Tag ranhängen.
Ja.
Ist doch gar nicht so schlecht.
Ist eine ganz schöne Promenade, wenn die Sonne scheint, kann man da bestimmt gut langlaufen. Das ist bestimmt
krass. Ach süße.
Ne? Sind wir nochmal versöhnlich mit Malmö.
Liegt am Wetter, liegt das direkt am Wasser?
Das liegt direkt am Wasser.
Muss ja. Ja. Es gibt ja eine Brücke rüber nach, genau.
Mhm. Genau.
Mhm. Schön.
Ja, hat schon so ein bisschen Yachthafen-mäßig.
Ach, toll.
Ja. Aber auch viele Teile der Stadt, wo man denkt, da ist jetzt nicht unbedingt so Yachtbedarf. So, unbedingt. Also auch eine sehr, sehr Industriestadt. Sehr viel irgendwie auch andere Viertel. Ja.
Da, wo die Yacht gebaut wird dann eher. Also das ist dann wahrscheinlich, ja. Also interessant auf jeden Fall, diese sozialen Gegensätze dann auch in Malmö. Das könnten die Union-Fans ja mal ein bisschen aufspüren, ein bisschen nachspüren. So als kleiner Hint, so als kleiner Hinweis. Und der andere Club in der Europa League?
Der SC Freiburg mit einem Heimspiel gegen den FC Nantes aus Frankreich. Und ich meine, Freiburg hat bisher das Maximum rausgeholt. 2 Spiele, 2 Siege. Da kann man jetzt mit einem Sieg gegen Nantes zu Hause, kann man auf jeden Fall richtig beruhigt in die Rückrunde der Gruppenphase gehen. Und mit dem Unentschieden ja auch. Ich meine, das wären 7 Punkte. Das ist schon echt ein starker Start da von den Freiburgern.
Und Freiburg ist ja auch aufgrund der Nähe zu Frankreich immer halb französisch angehaucht. Also da sind viele, ich war auf Durchreise vorletztes Jahr in Freiburg. Eine wunderschöne Stadt. Haben wir ja auch schon oft im Podcast betont. Und ich glaube, dass viele auch Französisch können. Das heißt, da ist die kulturelle Nähe auch sehr groß. Vielleicht kriegt man da sogar als Nantes-Fan noch ein Baguette morgens bei einem Bäcker in Freiburg. Das würde, glaube ich, der Seele gut tun. Oder am nächsten Morgen, wenn sie dann auf verloren haben, vielleicht sogar.
Ja, wenn man vielleicht auch Französisch beleidigt, das ist doch auch schön dann nach dem Spiel. Dass man nicht immer was Deutsches entgegengebrüllt bekommt, sondern schön auf Französisch in der Landessprache.
Ja. Nantes aber so vom, ist jetzt nicht so eine klassische französische Côte d'Azur-Stadt, sondern ist schon ein bisschen härteres Pflaster, glaube ich. Das ist halt eine Hafenstadt auch. So Richtung Mündung der Gironde, wenn mich nicht alles täuscht. Also ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Stadt. Ich habe da mal ein bisschen zu recherchiert für den Reiseführer, den ich da geschrieben habe. Und das ist eine sehr interessante Stadt. Es gibt da unter anderem die Loire-Mündung natürlich. Entschuldige bitte, nicht die Gironde. Das ist natürlich, klar, Loire. Aber die haben zum Beispiel einen riesigen Elefanten in der Stadt stehen. Das ist so eins der Highlights. Das ist so ein technisches Gedönsel. Also das ist so ein wie so ein Roboter, der da so irgendwie rumsteht und so ein bisschen Wasser werfen kann. Spannend.
Crazy. Apropos spannend. Ja. Die Europa Conference League. Das mit Partien wie Heart of Midlothian gegen AC Florenz. Silkeborg gegen FCSB, wofür steht das denn? Aus Rumänien. Der FCSB steht ja einfach. Der Fußballclub Selbstbedienung.
Ach so. In Bukarest ist es. Ja.
Bukarest, ja. Einer der vier Buchstaben für Bukarest stehen. Vielleicht das B. Also auf jeden Fall viele tolle Spiele. Ein deutscher Verein mischt sich da unters Volk. Das ist der erste FC Köln, der gegen Partizan ein Heimspiel haben wird, am Donnerstag auch. Und da auch langsam mal, wenn man noch mitsprechen möchte, nein, sie sind Tabellenführer. Irgendwie habe ich Köln da schwächer in Erinnerung. 4 Punkte aus 2 Spielen. Stimmt, ja, gegen Slowacko gewonnen und gegen Nizza unentschieden gespielt. True. Da steht man ganz gut da. Und gegen Partizan kann man da, ähnlich wie Freiburg, eine sehr gute Ausgangsposition für die Rückspiele schaffen. Also Köln voll auf Kurs. Und der zweite Verein, der uns da ja sehr interessiert, ist ja der FC Vaduz. Die nicht ganz so gut gestartet sind wie der FC Köln. Die stehen, ich finde die Gruppe nie beim ersten von Vaduz. Ich bin schon dreimal hin und her gescrollt.
Achso, sie spielen auf jeden Fall gegen Dniepro aus der Ukraine. Wahrscheinlich auf polnischen Boden, würde ich mal fast vermuten.
Ja.
Und sind auf jeden Fall letzter, weil sie alle Spiele verloren haben. Oder nein, Entschuldigung, sie haben einen unentschieden, ja, einen Punkt.
Genau, gegen Limassol und.
Genau. Ja.
Ja.
Und dann verloren gegen Alkmaar.
Genau.
Also mit dem Sieg könnten sie sich auf Platz zwei katapultieren.
Ja. Wenn Alkmaar gewinnt, sind sie Zweiter mit dem Sieg. Also volle Kraft voraus. Wir drücken da Vaduz die Daumen. Wie schon die ganze Saison. Wäre schön, wenn die weiterkommen würden. Ich fände es schön.
Absolut. Das werden wir beobachten. Und dann zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf die Bundesliga, die ja dann auch dann kurze Zeit später wieder startet. Highlight mit Sicherheit am Samstagabend natürlich das Spiel, das am meisten Spannung immer noch verspricht, interessanterweise, aber dann meistens doch gar nicht so spannend ist. Dortmund gegen die Bayern. Die Borussia empfängt den Rekordmeister mal wieder zu einem erneuten Kräftemessen, das dann wahrscheinlich die Bayern für sich entscheiden werden. Samstag 18.30 Uhr ist auf jeden Fall das Highlight am Samstag, der sonst jetzt nicht so spannend ist, aber Sonntag dafür dann umso spannender mit 3 Spielen aufgrund dieser europäischen Woche. Gladbach macht den Auftakt im Derby, im Rhein-Derby gegen den ersten FC. Das wird natürlich auch ein krasses Match. Gladbach ausgeruht, weil nicht international unterwegs. Köln im Einsatz könnte ein Vorteil sein, Fragezeichen. Aber Gladbach hat dieses 1:5 im Gepäck. Also auf jeden Fall geht so ein bisschen der Formbonus geht an Köln gerade. Da muss sich Gladbach warm anziehen.
Köln mit dem Sieg gegen Dortmund, Gladbach in Bremen 1 auf die Mütze bekommen. Also das ist wirklich spannend zu sehen, wer da den Vorteil mitnehmen kann. Und dann 17.30 Uhr wird unsere blau-weiße Hertha ins Geschehen eingreifen. Und zwar mit einem Heimspiel gegen Freiburg. Das ist ein hartes Stück Arbeit.
Ja, das wird schwer. das wird sehr, sehr schwer. Wir können vielleicht ein bisschen davon profitieren, dass Freiburg da gegen Nantes spielt unter der Woche, aber ich glaube, so richtig profitieren werden wir nicht. Also da kann man auch mit einem Punkt letztendlich wieder zufrieden sein. Ist immerhin der Tabellenzweite, der da anreist. Also das darf man immer nicht vergessen bei Freiburg. Ja. Aber mal sehen auch, wie die Querelen rund um Windhorst weitergehen jetzt in der Woche. Hoffentlich wird das relativ schnell ad acta gelegt, weil dann kann der Fokus aufs Sportliche wieder gelegt werden. Und den Abschluss macht dann der erste FC Union mit einem Auswärtsspiel in Stuttgart. Das ist die Wiederauflage des Relegationsspiels, das Union ja erst in die erste Liga gebracht hat.
Stimmt.
Damals ja in der alten Försterei ganz knapp es geschafft, Stuttgart zu schlagen oder eben auch nicht zu schlagen. Mit einem Unentschieden haben sie es, glaube ich, geschafft am Ende. Also, da wird so ein bisschen die Vergangenheit wieder aufgewühlt. Und wir wollen euch entlassen in den Abend oder in den Morgen, vielleicht hört ihr uns ja morgen früh auf dem Weg zur Arbeit, mit einer lustigen kleinen Geschichte noch von CNN, die ich hier gerade noch entdeckt habe. Und zwar hat CNN die 20 besten deutschen Essen gekürt. Die 20 besten deutschen Essen wurden gekürt von CNN. Und auf Platz 1 ist jemand gelandet, also ein Gericht, das hat man nicht so auf dem Schirm. Henning, was schätzt du auf Platz 1? Deutsches Gericht, die Number Brezel. One?
Die Brezel könnte sein.
Aha. Nee,
die Pretzel. Es kann auch das Schnitzel sein, was ja nicht so, also wo jetzt
ja, Österreicher... Ja, ist dabei, aber nicht auf Platz 1. Ist unter den Top 10 auf jeden Fall, aber nicht auf Platz 1. Okay.
Der Oberst da.
Nee, ich sag's. Es sind tatsächlich the one and only, die Königsberger Klopse.
Ah,
landen hier auf der Eins. Ist auch wirklich ein interessantes Essen, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt die Frage, Königsberg gehört ja nicht mehr zu Deutschland aktuell. Aber trotzdem sind die Klopse natürlich irgendwie deutsches Kulturgut. Und würdiger erster Platz. Gar nicht so schlecht. Da hat CNN gut recherchiert.
Ja, ich frage mich auch, wie sie recherchiert haben, ehrlich gesagt. Today's check out. Okay, when you travel there. Wenn man da travelt, soll man die ausprobieren. Okay, auf Platz 1 also die Königsbergklopse. Dann auf Platz 2 kommen sie. Die im Süden sehr verbreiteten Maultaschen. Die sind auf Platz 2 gelandet. Finde ich auch interessant.
Ja. Vielleicht wollten die auch so ein bisschen die weniger bekannten Sachen ein bisschen featuren. Weil ich glaube, Schnitzel hörst du sehr oft, wenn du auf dem Times Square Leute fragst. Maultaschen eher seltener.
Ja, und auf Platz 3 auch ein Gericht, das man nicht so auf dem Schirm hat, auch als Deutscher nicht, finde ich. Nur als Norddeutscher, und da ist Bremen, glaube ich, auch eins der
Lapskaus.
Der Destination. Es ist tatsächlich, du sagst es schon, Lapskaus.
Ja, wirklich?
Ja.
Okay, ja, das muss man wollen dann auch. Lapskaus, ich bin persönlich kein Fan, aber ich glaube, das kann auch sehr lecker sein.
Ist das eigentlich rohes Beef dann, oder ist das so, also ähnlich so wie so ein Tartar, ne, oder?
Ich weiß ehrlich gesagt, da ist ja auch Ei drin. Irgendwie müsste das schon ja irgendwie gebraten sein. Das sieht nicht gebraten aus, ehrlich gesagt.
Salted beef, onions, potatoes and pickled beetroot are all mashed up like porridge and served with pickled gherkins and roll mops. What the fuck? Okay.
Ja.
Ja, naja. Und auf Platz 4 kommt dann erst die Sausages.
Mhm.
Auf Platz 5 eine Berliner. Auf Platz 5 und 6 kommen erst die Berliner Gerichte. Was soll das?
Ach so, hier Leber
auf
mit
Platz 5?
Berliner Art.
Nee. Nee, was kommt auf Platz 5, Henning? Typisches Berliner Gericht. Natürlich.
Currywurst.
Und dann auf Platz 6?
Leber, Berliner Art. Hering, Hausfrauenart. Matthias, Hausfrauenart. Nee. Müllerinnenart. Wie heißt das?
Nee. Was isst man in Berlin auch sehr, sehr gerne?
Geschnetzeltes.
Nee, gibt's an jeder Ecke, würde ich mal fast behaupten.
Ach, ein Döner.
Ja, absolut richtig.
The Döner.
Der Döner-Kebab landet hier auf Platz 6. Ach, crazy. Ja, und das mit diesen kleinen kulinarischen Rausgeher wollen wir es auch dabei belassen. Ich gucke mir gerade mal Fotos von Lapskaus an. Das sollten wir vielleicht in Bremen mal probieren. Ich habe so ein bisschen den Fleischgenuss abgeschwört, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber da würde ich vielleicht mal als Test aus Testzwecken mal nochmal eine kleine Ausnahme machen.
Wir müssen uns ja irgendwie noch was suchen, was wir Bremerisches da probieren in Bremen. Und der Lapskaus bietet sich natürlich an. Vielleicht auch Grünkohl. Ist da schon Grünkohlsaison? Im Oktober noch nicht, aber das ist eher November, Dezember.
Ja, geht so langsam los, ne? Eher Richtung tatsächlich November, glaube ich.
Ja.
Na, es gibt ja wahnsinnig viele Grünkohlsorten, ne? Das ist übrigens sehr interessant. Aber ein ganz anderes Thema hier.
Ja,
und natürlich Fisch wahrscheinlich. Das sind die Sachen, da haben wir die Auswahl dann.
Ja, gehen wir zur Nordsee und essen da irgendwie so ein Fischbrötchen.
Genau.
Nicht wahr?
Ich gucke gerade nochmal, wann hat Grünkohl. Ende Oktober. Naja, könnten wir schon Glück haben.
Ja, vielleicht das erste Grünkohl. Vielleicht ist ein Grünkohl-Festival, wenn wir da sind. Da können wir ein bisschen den ersten Grünkohl, wird angestochen. Oh, zapft ist. Am Grünkohlfass. Und dann sind wir da einen der ersten Teller. Nehmen wir mit. Warum nicht?
Spannend. Okay.
Mit dieser Food-Inspo, würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche und lassen euch so ein bisschen die Wahl, was ihr denn vielleicht morgen oder übermorgen mal kocht, aus dieser Liste. Denn die CNN Top 20 deutschen Gerichte können nicht irren. Das sind schon echte Knaller dabei. Sehr fleischlastig, aber was soll's. Und ja, das wird eine spannende Woche, die wir dann wieder besprechen werden.
Ja, das ist korrekt. Wir sind dann wieder am Ball. Vielleicht aus Termingründen noch nicht nächste Woche, sondern erst die Woche drauf. Das entscheiden wir dann spontan. Also seid nicht enttäuscht, wenn wir nicht kommen nächste Woche. Wir geben unser Bestes, aber es kann sein, dass es nicht klappt, weil wir beide unterwegs sind eigentlich.
Ja.
Aber eventuell können wir es doch noch einschieben. Und sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder und haben dann umso mehr zu besprechen hier bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Entlassen euch jetzt in eine kurze Arbeitswoche. Die meisten hatten ja wahrscheinlich frei heute und wünschen euch einen guten Start in den Oktober, der jetzt angebrochen ist. Jetzt wird's herbstlich. Legt die Pullover raus, die dicken Socken. Es wird kalt.
Auf jeden Fall.
Gut. Macht's gut. Bis dahin.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.